Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Plattsport, der Sportpodcast. Euer diskriminierungsfreier Sportpodcast der ersten Wahl, aus der ersten Hand. Mein Name ist Martin Tetzlaff und schön, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt in Folge 74 anhört. Und heute geht es um ein Thema, das haben wir jetzt so ein bisschen reingeschoben, weil tatsächlich, ich wollte schon immer machen, das Thema. Und jetzt gerade passt es, weil sonst muss man wieder ein halbes Jahr warten. Es geht um American Football. American Football ist eine Sportart, die in Deutschland, naja, noch nicht so ganz verbreitet ist, noch weit hinter Handball, glaube ich, hinter Volleyball, hinter Tischtennis, hinter Unterwassertauchen. Und irgendwann kommt dann American Football und in den Vereinigten Staaten von Amerika, da wo es jetzt wieder einen, naja, normalen Präsidenten gibt und kein Irren, dort gibt es diese Sportart, von dort kommt sie, American Football, und dort ist sie extrem beliebt. Und jetzt am kommenden Sonntag findet in Tampa in Florida der Super Bowl statt. Was der Super Bowl ist und was es überhaupt mit American Football auf sich hat, das erfahren wir in dieser Folge. Und ich habe jemanden in meinem engen Freundeskreis, der tatsächlich sehr viel Ahnung von Football hat. Denn er ist ehemaliger Footballspieler und auch Football-Coach. Was er jetzt noch mit Football macht, muss er gleich mal erklären, ob er noch was macht. Wenn ja oder nein oder so, erzählt er gleich. Die Rede ist von meinem alten Schulfreund und ich glaube, ich kenne ihn jetzt auch schon, ja, ich glaube 32 Jahre, 89 warst du in der Nebenklasse, oder?
Ja, ich fühle mich jetzt alt, dankeschön.
Es ist Carsten Stümpel. Hallo Carsten.
Hallo Martin.
Wie geht's dir?
Oh, ganz entspannt, ne? Ich mache Homeoffice, also besser geht's nicht. Ich habe mir sogar extra eine Jeans heute angezogen.
Eine Jeans? Oh. Ja, ne? Hast du kein Hemd an?
Ich habe einen Pullover an, ist ja Sport.
Und da ist auch ein schönes Football-Logo drauf oder trägst du ein Cappy gerade? Oder?
Nee, also ehrlich gesagt habe ich einen Band-Pullover an, weil ich muss auch mal was anderes tragen.
Okay, welche Band?
The Mighty Mighty Bosstones. Ist so eine Ska-Punk-Band aus Boston, New England.
Ah. Ist das zufällig New England? Das ist doch dort, wo der kommende Super Bowl Quarterback-Gewinner herkommt, oder?
Ja, ich mutmaße mal, dass er gewinnen wird. Aber ja, du hast recht, weil die kommen auch aus Boston und da ist auch seine ehemalige Mannschaft beheimatet.
Die New England Patriots. So, ich kenne mich, ich gebe es gleich mal zu, ich kenne mich mit Football, naja, eher schlecht als recht aus. Ich verstehe das Spiel, wenn es gezeigt wird, verstehe ich so einigermaßen die Regeln. So Details, warum manchmal irgendwas abgepfiffen wird oder eine sogenannte gelbe Fahne geworfen wird, das fehlt mir manchmal so ein bisschen, das Wissen, aber im Grunde verstehe ich das Spiel. Und auch die, was ich so Feinheiten wie Timeouts, aber eigentlich habe ich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht richtig viel Ahnung. So. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Position, um mit jemandem, der dieses Spiel versteht, über dieses Thema zu sprechen. Willst du dich ein bisschen wie der Erklärbär hier heute?
Ja, das beschreibt ja im Prinzip ja schon, was ein Coach an sich eigentlich macht. Der muss erstmal allen Leuten erklären, was hier eigentlich los ist. Ja, und warum man es macht, wer es machen sollte. Und ein guter Coach kann dann auch sagen, was man eigentlich hätte mal besser machen sollen.
Das ist ganz gut, weil wer es machen sollte, ich war tatsächlich auch mal bei den Berlin Bandits bei einem, Anfang der 90er war das, bei einem Vorspielen mit vielen anderen Kids und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich bin viel zu dünn und allerhöchstens hätte ich irgendwie Kicker werden können. Damit war meine Football-Karriere mit einem Probetraining bei den Berlin Bandits auch beendet.
Ja. Ja, ich muss ja sagen, du warst damals auch schon wirklich, sagen wir mal, drahtig.
Das ist ja dick gesprochen, ne?
Ja, egal. Ist im Prinzip dick vom anderen Spektrum aus.
Ne? Auf jeden Fall haben wir beide durch wunderschöne Frisuren geglänzt. Das werden wir jetzt aber heute nicht vertiefen. Ich wollte dich mal ein bisschen vorstellen, was du mit Football zu tun hast. Und zwar im Football-Almanach, der jährlich erscheint, steht unter Carsten Stümpel, dass du von 1995 bis 2013 aktiver Spieler warst, unter anderem bei den Berlin Rebels, bei den Berlin Bears, bei den Berlin Cobras oder sagt man eigentlich nicht auch Berlin Rebels, Berlin Bears oder Berlin Cobras? Sagt man da Berlin oder Berlin, weil es cooler klingt?
Also das hängt wirklich davon ab, wer es denn sagt. Ne? Also
Berlin
Cobras sagt kein Mensch, weil Berlin Cobras, weil die Cobras werden dann auch entsprechend auf Deutsch geschrieben mit einem K. Das ist in Deutschland auch relativ selten, weil man natürlich immer amerikanische Namen nimmt. Ein schönstes Beispiel für mich ist immer noch die Escindia Cardinals. Die sind in Essen. Kaum einer, der nicht aus Essen kommt, weiß, dass Essen auf Englisch Escindia heißt.
Das ist ja krass. Aber es gibt auch lustige Football-Team-Namen.
Oh ja.
Was ist dein Lieblings-Football-Team-Name in Deutschland?
Also ein Klassiker für mich sind immer noch die Montabaur Fighting Farmers. Wer einmal Montabaur war, weiß auch, warum es so heißt.
Deine Karriere ging aber noch weiter. Du hast irgendwann Berlin aus beruflichen Gründen verlassen und hast dann in Düsseldorf weitergespielt. Und zwar, das ist auch ein super Name, bei den Düsseldorf Bulldozer. Oder fehlt dir hier ein S?
Nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich, da ist wieder ein deutscher Plural. Ja, die andere große Mannschaft in Düsseldorf, die Düsseldorf Panther, sind eigentlich auch nur die Düsseldorf Panther.
Ah.
Nicht die Panthers? Wenn man sie ärgern will, sagt man Panthers. Ja, aber eigentlich sind es nur die Düsseldorf Panther. Genau, das ist auch eine alte Mannschaft, genauso wie die Düsseldorf Bulldozer. Und in Berlin haben wir auch noch die Berlin Adler, nicht Adlers. Mhm.
Aber ist doch schön. Also du hast dann, sag ich mal, nochmal für großes Geld in Düsseldorf deine Karriere ausklingen lassen.
Ja, ich habe Mitgliedsbeitrag gezahlt, so wie der andere normale Footballspieler halt, ne? Also großes Geld.
Währenddessen warst du ja auch schon Coach und zwar, du warst laut Almanach von 2010 bis 2013 in Uerdingen bei den Tomahawks Coach, von 2013 bis 2015 bei den Düsseldorf Blades, die Namen sind sensationell, dann von 15 bis 18 bei den Düsseldorf Panther.
Richtig.
Das ist auch also, semantisch ist das eine Herausforderung. Dann bei den Solingen Paladins oder Paladins?
Oh ja, das ist auch ein großer Glaubenskrieg. Die einen sagen Paladins und die anderen sagen Paladins.
Und
ach, jetzt jeder selber sehen, wie es richtig klingt.
Und dann und danach verliert sich die Spur bei den Mönchengladbach Wolfpack oder Wolfpack.
Wolfpack, ja, auf Deutsch wäre es ja Wolfsrudel, aber das ist nur das Wolfpack und da bin ich bei den Ladies. Das ist auch das Schöne, man kann eigentlich so ziemlich jede Damenmannschaft dran erkennen, dass hinten einfach mal ein Ladies rangeklammert wird. Es gab wenig Teams wie die Düsseldorf Plates, die waren die Damenmannschaft der Bulldozer. Die haben sich gesagt, Bulldozer Ladies klingt ein bisschen doof.
Also haben eigentlich finde ich das umso geiler, wenn du mich fragst.
Also mein persönlicher Damenname, mein persönlicher Favorit sind ja dann immer so eine super Mannschaft, die gibt es auch schon seit Jahrzehnten, sind die Munich Cowboys Ladies.
Gott.
Ich kann verstehen, warum sie Cowboys Ladies heißen, weil die weibliche Form von Cowboy hätte ich jetzt auch nicht toll gefunden als Damenmannschaft. Und aus dem Grund haben die Düsseldorf Bulldozer ihre Damenmannschaft Blades genannt, weil sie sich gesagt haben, Bulldozer Ladies klingt auch ein bisschen komisch.
Das ist mein, vielleicht, ob es mein erster Lachenfall im Podcast ist, aber es ist super. Oh Mann. Aber da hört man schon raus, du hast die Damen trainiert oder hast du auch manchmal Männer trainiert oder Jungs?
Ich hatte mal ausgeholfen bei den Panthern in der zweiten Mannschaft. Aber so mein Hauptaugenmerk waren damals ganz am Anfang Jugend und dann bin ich in den Frauenbereich gekommen, was relativ ähnlich ist zum Jugendcoaching. Du hast ja also sehr viele neue, die auch sehr frisch reinkommen und entsprechend dann auch einen Umsatz an Spielerinnen bzw. Spielern. Du musst im Prinzip dann von der Pike auf den Leuten was beibringen. In der Herrenmannschaft meistens, wenn es gut läuft, hast du ja dann, sag ich mal, schon in Anführungsstrichen ausgebildete Spieler und dann musst du, sag ich mal, nur noch die Feinheiten reinbringen und ab und zu mal hast du jemand Neues dabei.
Hast du auch diese Kids-Mannschaften trainiert und auch da Jungs aussortiert und so?
Aussortieren an sich, das können sich nur die wenigsten Vereine erlauben. Wobei ich persönlicher Meinung bin, dass mit den Aussortieren, Leute, lasst mal lieber. Sind es Leute, die gerne irgendwie doch ihr Herzblut reinstecken in Football. In Football findet man für jeden einigermaßen eine Nische, außer Martin.
Danke, ja.
Nein, also wer will und der Meinung ist, der traut sich zu, da findet man dann schon einen Platz. Ne? Und wir haben ja im Sport auch so einen Inklusionsauftrag, das heißt, wir müssen die Leute auch reinbringen. Und wir sind bei weitem davon entfernt, Leistungssport zu betreiben in der Art und Weise, dass man sagen kann, okay, auch wenn du absolut willst und ein bisschen einigermaßen gerade auslaufen kannst, aber du kommst hier nicht rein. Das können sich nur wenige Mannschaften erlauben. Aber der Großteil, ich sag mal so 90%, die sollten einfach zusehen, dass sie auch ihre Mitglieder behalten. Hm. Zahlen ja auch Geld.
Die Vorstellung war einfach zu schön, wie du einem kleinen Jungen sagst, mein Junge, der Sport, der ist nichts für dich. Geh nach Hause. Und dann diese traurigen Kinderaugen. Fast so, als würde man einem Kind sagen, es gibt nicht den Weihnachtsmann.
Also da gibt's, es gibt Trainer, die machen sowas.
Die lieben
persönlich sehr. Ja, die lieben das anscheinend auch, aber das, Gott sei Dank sind das nicht alle. Es sind nur ein paar Exoten, die wirklich dann so etwas machen. Und leider Gottes dann bin ich auch auf eine Art und Weise, die nicht ganz schön ist. Meistens sieht man schon in den ersten Trainingseinheiten, wenn man ein Probetraining abhält, ist ja nicht so wie bei manchen anderen Vereinen, dass du dann da ein Probetraining machst und dann sollst du dich direkt entscheiden. Wir geben den Leuten auch entsprechend viel Zeit, sich da rein zu grooven. Es ist nicht so wie bei relativ, sag ich mal, Tischtennis in Anführungsstrichen. Du bist ja ein Tischtennisschläger und versuchst mal den Ball zu treffen und mal gucken, ob es was für dich ist. Das finanzielle Risiko, was du da trägst, ist relativ gering. Du musst dir einen Tischtennisschläger kaufen. Bei Football, wenn du jetzt wirklich alles komplett neu kaufen willst, dann solltest du dir schon mal 500 Euro auf die Seite legen, damit du halbwegs vernünftige Sachen anhast, die dich und deinen Körper auch schützen sollen. Da sagen wir ein paar Trainingseinheiten, dass die Leute sich auch sicher sind, A, dass sie dann auch diesen Sport betreiben wollen und dann B, natürlich auch diese finanzielle Auslage geben, weil die wenigsten Vereine können jemandem etwas stellen.
Du bist ja jetzt, du kannst ja schon mal vergleichen, Football im Rheinland und Football in Berlin. Wo schlägt das Herz des Footballs, bevor wir später nochmal ein bisschen näher drauf kommen, was in Deutschland so los ist?
Also im Rheinland, muss ich sagen, habe ich festgestellt, wir haben eine relativ starke Struktur hier im Rheinland, also verbandsseitig. Wir haben sehr viele Vereine und die sind auch sehr, sehr breit aufgestellt. Berlin ist da, sage ich mal, ein Unikum. Berlin ist ja von der Tradition her, Football in Berlin kam man dann erst mit den Amerikanern an und so richtig Football gespielt wurde dann erst Anfang der 80er. Im Ligabetrieb und dann natürlich auch nur im West-Berlin. Ost-Berlin bzw. die DDR war natürlich dann außen vor. Es war eine amerikanische Sportart und entgegen der einen Folge im A-Team, wo sie gegen eine DDR-Nationalfootballmannschaft gespielt haben, gab es eigentlich keinen Football.
Gab es irgendeine Form von Football in der DDR?
Mir nicht bekannt.
Okay.
Nichts davon gehört. Es kam dann erst in den 90ern, als die Mauer gefallen ist, dann gab es auch einen richtigen Football-Boom, auch in Berlin auch drumherum. Aber ist Berlin ja generell immer noch eine Insellage. Auch wenn die Mauer weg ist, Brandenburg ist relativ dünn besiedelt, da gibt es nicht so viel.
Gibt es nicht irgendwie die Infrastruktur, Cottbus Cruncher oder so? Oder die Frankfurt
Vögel? Ja, es gibt auch die Erkner Razorbacks, also auf gut Deutsch die Wildschweine. Weil es allein nur von der Anziehungskraft her ein bisschen schwierig, wenn du ein Team hast und in einem näheren Umfeld wohnen wenig Leute. Dann hast du schon ein Problem, Leute ranzuziehen. Und das ist auch eines der Probleme von Football. Football hat immer ein Nischendasein gehabt. Und wenn nicht viele Leute in der Umgebung wohnen, dann wer soll denn kommen?
Ja, verstehe.
Da ist Berlin halt den Vorteil, dass es eine große Fläche ist mit sehr vielen Einwohnern und drumherum relativ wenig passiert.
Okay, also lass uns mal später noch mal ein bisschen mehr über Football in Deutschland sprechen. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der Heavy Metal mag. Damit bist du aufgefallen und irgendwann war ich extrem überrascht, als du auf einmal in einem Footballverein warst. Kannst du mir sagen, warum du Football so liebst?
Das Schönste war eigentlich, dass du kommst in einen Verein und eine gewisse Grundkonstitution mitbringst. Also ich war damals, sag ich mal, nicht der Schwerste. Ne? Aber ich war auch nicht der Schnellste.
Also du hast einmal auf mir drauf gesessen und da habe ich gemerkt, der Schwerste vielleicht nicht, aber schwer.
Ich bin von den Leichten der Schwerste, ja. So könnte man sagen. Sagen wir so, ein relativ robuster Körperbau. Natürlich im Sportunterricht, wenn es jetzt darum ging, jetzt hier wir spielen Völkerball und so weiter und so fort, da war ich nicht immer vorne dabei, um Gottes Willen. Ne?
Wir brauchten immer Leute, um dich abzuschießen. Oder irgendwo, um
quasi, abzuschießen. Aber, ja, und das ist das Schöne am Football, das habe ich dann als Trainer auch gemerkt, ne? Wenn dann jemand Neues kommt, du überlegst dann sofort, wo könnte der reinpassen? Football ist ein sehr spezialisierter Sport, im Sinne von, du hast halt Spieler, die eine bestimmte Aufgabe haben und je nach Level, auf den du arbeitest, ist es ausgeprägter, was sie für Konstitution brauchen, was sie ansonsten an Skills, also auch an mentalen Fähigkeiten mitbringen müssen. Es gibt Spielerpositionen, wo man sagen muss, okay, da musst du jetzt im Kopf sehr, sehr schnell denken können, musst auch sehr schnell reagieren können. Es gibt dann wieder andere Positionen, da klingt jetzt ein bisschen blöd, aber da musst du jetzt nicht so schnell reagieren können, da musst du nicht so viel direkt umsetzen können, da musst du einfach nur hohe Gewalt einbringen. Und andere Positionen, da wo du sehr flink, sehr agil sein musst. Und so findet denn jeder irgendwie so seine Nische, wo er reinpasst. Und das Schöne ist, du kannst dich auch sehr viel ausprobieren. Und das hat mich halt so angezogen. Musst du jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, groß mit dem Ball dribbeln können, weil das gibt's eigentlich nicht, sondern musst du mit dem ganzen Körper arbeiten können. Und da konnte man am Anfang, sag ich mal, mit relativ wenig Technik, die man eigentlich braucht, aber auch sehr schnell Erfolge erzielen. Also die Relation zwischen Zeiteinsatz und zurückgegebenen Erfolg war, wie bei ziemlich keiner Sportart, die ich gesehen habe, so schnell, so direkt.
Okay, also heißt das, wenn du jemanden umwirfst, weil er dir im Weg steht, ist das schon ein Erfolgserlebnis?
Ja, das ist das erste Erfolgserlebnis, ne? Ich hatte auch mal Aikido und Hapkido und so einen Spaß gemacht. Da bist du natürlich erstmal mit den ersten Katas erstmal beschäftigt bis zum geht nicht mehr. Ja? Macht ja auch Sinn in der Sportart, aber da ist dieser Return an dieses Reizbelohnungsschema ist dann halt ein bisschen langwieriger aufzubauen.
Das klingt interessant. Welche Position hast du gespielt?
Ich mach's kurz. Ich habe nicht Quarterback, ich habe nicht Wide Receiver, ich habe nicht Cornerback gespielt.
Okay, du warst in der Offense Line, also in der Offensivlinie, oder in der defensiven Linie, Defense Line?
Also ich habe im Angriff und in der Verteidigung gespielt, wenn wir jetzt mal auf Deutsch bleiben, ja.
Ja.
Und da halt viele Positionen im Laufe der Zeit dann mal gespielt. Ne? Viele natürlich öfters und ausgiebiger, aber je nach Situation und je nach Training hat man dann auch mal woanders mal ausgeholfen.
Welche Positionen das im Football gibt, das lass uns mal gleich besprechen. Da lass uns auch wirklich nur über die wichtigsten sprechen, dass man sozusagen, wenn man jetzt zum Beispiel am Sonntag den oder die Super Bowl?
In Deutschland sagen wir den Super Bowl. In Deutschland haben wir den Luxus, viele Artikel zu haben. Das haben die Amis leider nicht.
Okay, die haben nur the. Aber es ist, ne? Also, das Super Bowl, die Super Bowl, der?
Also Bowl, im Gegensatz zu was andere manche Leute denken, ist ja nicht eine Schüssel. Ja, es ist mehr eine Veranstaltung.
Ah, okay.
Und daraus ergibt sich das. Ne? Man spielt einen Bowl, sagt man meistens in Deutschland, also hat sich der irgendwie eingebürgert.
Okay. Also wir sehen ja am Sonntag den Super Bowl. Und welche Positionen es da gibt, muss man gar nicht alle kennen, glaube ich. Also jetzt mit Tight End werden wir einige Leute überfordern, die jetzt zum ersten Mal vielleicht so ein Spiel sehen. Aber sag mal, Wide Receiver, Quarterback und bla, sowas fällt mir jetzt gerade ein. Das sind so die wichtigsten Positionen, weil die auch am meisten im Mittelpunkt stehen. Kicker, Panther vielleicht noch. Lass uns nochmal abschließend über dich kurz nochmal sprechen. Bist du selbst von größeren Verletzungen verschont geblieben? Also wir haben auch einen gemeinsamen Freund, der, glaube ich, bis heute kaputte Knie hat und dessen Liebesspiel, glaube ich, auch deswegen sehr eingeschränkt ist. nein, Spaß beiseite. Aber dessen Knie sind tatsächlich kaputt. Hast du sowas auch?
Ja, ich sag mal so, kein Sport bleibt ja natürlich ohne Verletzungen. Ich bin Gott sei Dank eigentlich verschont geblieben von, außer jetzt irgendwelche Prellungen und Verstauchungen oder was ich mal hatte, mal Knochenmarksödeme, ich fand das Wort so toll.
Oh, kann ich das nochmal haben? Das Wort ist das toll.
Knochenmarksödeme, also auf gut Deutsch, das war mal kurz vorm Bruch, war ein Trainingsunfall. War ein dummer Unfall, war jetzt mal ein richtiger Kontakt, das war einfach nur ein blöder Unfall, da ist jemand blöd in mich reingefallen, obwohl ich gar nicht im Training involviert war. war im Prinzip ein Unfall, aber jetzt selber durch den Sport selber hatte ich ja mal einen Bänderriss im Knie gehabt. Das war's. Das war auch schnell ausgeheilt. Ansonsten, ja, das mit den kaputten Knien, sag mal so, das ist so eine Verletzung der alten Schule. In den 90ern hatten wir, ja, war das Training meistens relativ, rudimentär. Weil man hat ja keine relativ, man wird damals im Verhältnis schon teilweise recht gute Coaches gehabt, aber viele haben sich das Wissen, sag ich mal, nur aufgesaugt beim denjenigen, der sie selber trainiert hat. Heutzutage sind wir, was die Trainerausbildung natürlich viel, viel weiter und was auch die Verletzungsprävention und auch die Verletzungsbegleitung angeht. Also Knieverletzungen an sich kommen natürlich immer noch vor. Aber zum Beispiel den Gegner absichtlich zu verletzen, ist inzwischen auch eine schwere Strafe und dementsprechend hat sich das Gott sei Dank alles ein bisschen reduziert. Natürlich, die Ausrüstung ist natürlich auch wesentlich besser geworden.
So, dann lass uns doch jetzt mal, nachdem wir deine Krankenakte so ein bisschen durchwühlt haben, lass uns doch jetzt mal erstmal über das Spiel an sich sprechen. Ich habe ein paar Freunde gefragt, die sich mit Football überhaupt nicht auskennen, die nur den Namen wissen, American Football, und die wissen, dass es da irgendwie um ein, das Spielgerät ist ein braunes, dunkelbraunes Lederei. Wahrscheinlich heute synthetische Stoffe und nicht nur Leder. Und die sind sehr schwer bepackt und tragen Helme. Sehen ein bisschen komisch aus. So, das ist so dessen Basis-Einstiegswissen. Und die haben ein paar Fragen zusammengesammelt, die ich so jetzt nach und nach vortragen werde. Die erste Frage ist, wie funktioniert Football?
Ja, wie funktioniert Football? Im Gegensatz zum Fußball ist ja Football ein Spiel, da geht es im Prinzip um Raumgewinn. Man versucht im Prinzip den Ball in die gegnerische Hälfte ans Ende des Feldes zu bringen, die sogenannte Endzone, die auch Endzone heißt, weil es eine Zone am Ende des Feldes ist. Manchmal ist Football ein Spiel von sehr einfachen Namen, manchmal auch nicht. Und ähnlich wie beim Fußball fängt es an mit einem Anstoß, den die Amerikaner den Kickoff nennen. Und damit wir in Deutschland uns nicht verwirren lassen, nennen wir es dann natürlich auch Kickoff. Also der Ball wird ins Spiel gebracht.
Da hake ich mal gleich ein. Also auch im Deutschen, wenn man jetzt, sag ich mal, deutsche Football-Berichterstattung guckt, beispielsweise jetzt am Wochenende bei RAN, werden diese ganzen Begriffe auch genommen. Also man sagt dann nicht, jetzt kommt der Anstoß und keine Ahnung, was es da so, sonst noch für Begriffe gibt. Ja, genau, Endzone. Ja, bitte?
Genau, der eigene Angriff, die sogenannte Offense, muss den Ball in die gegnerische Endzone bringen, kann dann dadurch punkten.
Aber wie geht das los? Also wo wird der Ball hingelegt? Ich fange jetzt mal ganz, also du sagst, es gibt diesen Kickoff. Wo befinden sich da die Mannschaften auf dem Feld? Sind die?
Also wir fangen mal direkt mit den Spielbeginn an. Also jede Mannschaft kommt mit der maximal möglichen Anzahl an Spielern an. Beispielsweise in der NFL, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kann jede Mannschaft mit 53 Spielern anreisen, die dann auch eingesetzt werden können. Dann gibt es dann entsprechend einen Münzwurf. Da entscheidet sich dann, je nachdem, was man jetzt, ob man Kopf oder Zahl gewählt hat, welche Spielfeldhälfte man zu dem Viertel am Anfang des Spiels spielen kann.
Also Viertel heißt, es gibt nicht zwei Halbzeiten, sondern es gibt vier Viertel.
Vier Viertel, genau. Und es gibt natürlich auch zwei Halbzeiten. Nach Ende der ersten zwei Viertel gibt es eine Halbzeit.
Okay.
Cool. So, die angreifende Mannschaft.
Eine Frage, ich muss nochmal unterbrechen. Ja. Wie lange dauert so ein Spiel eigentlich? Ich meine, wenn es geht los mit Anpfiff und dann läuft die Uhr von 0 los.
Nicht von 0, sie fängt von hinten an. Im ersten Viertel fängt sie mit in der NFL mit 15 Minuten Spielzeit an und zählt dann runter.
In jedem Viertel.
Nachher kann ich ja nachher mal erzählen, das hat dann auch taktische Gründe teilweise. Und im Gegensatz zum Fußball oder anderen Feldsportarten wird die Uhr auch öfters angehalten. Das kann manchmal zu sehr komischen Situationen führen, wenn jemand ein Footballspiel guckt und sieht dann eine Spieluhr laufen wie beim Fußball und sieht dann, okay, das sind doch ungefähr 14 Minuten, ja, dann kann ich in einer Viertelstunde mir einen Kaffee holen und stellt dann nach einer Dreiviertelstunde fest, das Spiel läuft ja immer noch, weil die Uhr kann auch mal unterbrochen werden durch, Regelbedingungen.
Ja, oder man muss schnell noch den nächsten Bus bekommen und dann, 15 Minuten schaffe ich.
Ja, ne? Also die Uhr wird auch am Sommer angehalten. Kann ich gleich mal kurz erzählen, wann das beispielsweise funktionieren kann. Also, die eine Mannschaft macht den sogenannten Kickoff. Der wird an der eigenen 35-Yard-Markierung gemacht. Das Footballfeld wird aufgeteilt in Yards. In Deutschland werden Meter genommen, weil wir da relativ faul sind und die entsprechenden Maße nicht mehr parat haben.
Tatsächlich, also wenn du ein Bundesligaspiel guckst, dann zählen die nicht Yards, sondern Meter?
Genau, Meter. Und dann wird es noch ein bisschen wahnsinniger, dadurch jetzt manches Fußballfeld ja auch nicht genau 100 Meter lang ist oder 120 Meter lang ist, sondern entsprechend kürzer ist, werden dann entsprechend diese Meter denn als 1/120 der Feldlänge bemessen. Aber ich glaube, das wird jetzt zu viel hier. Das ist dann etwas, was Schiedsrichter immer sehr interessant finden.
Okay.
Also an einer 35-Yard-Markierung wird der Ball hingelegt und der Kicker, das kennt man dann auch aus dem Fußball, der tritt den Ball dann los in die gegnerische Richtung, wo dann die andere Mannschaft entsteht.
Möglichst weit.
Möglichst weit. Warum? Ja, weil der Gegner natürlich den Ball versucht, dann in die eigene Endzone wieder zu bringen. Also macht es relativ taktisch Sinn, diesen Ball auch so weit wie möglich wegzuschießen. Kennt man aus dem Fußball ungefähr ähnlich wie beim Abstoß. Der Ball ist relativ nah am eigenen Tor und er sollte möglichst jetzt gerade in der sehr ungünstigen Situation einfach nur weg.
Okay.
So, dann hat die gegnerische Mannschaft den Ball und hat dann, weil es um Raumgewinn geht, 4 Versuche, den Ball mindestens 10 Yards weit zu bewegen.
Zum Vergleich, wie viel ist ein Yard in Metern gerechnet?
Ein Yard, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren es Pi mal Daumen 91 Zentimeter.
Okay, also 9,10 Meter muss der Ball nach vorne getragen werden, innerhalb von 4 Versuchen.
Mindestens, genau. Dann, wenn man diese 10 Yards überbrückt hat, kriegt man die nächsten 4 Versuche. Und das geht immer so weiter, bis man dann entweder das nicht mehr schafft oder den Ball in die gegnerische Endzone gebracht hat. Oder dann kommt etwas, was man vom Fußball dann doch erkennt, ein Tor schießt. Die Möglichkeit hat man auch noch.
Okay, also kann ich nicht eigentlich gleich, wenn ich den Kickoff mache, probieren, den Ball ins gegnerische Tor zu schießen? Stehen da Tore wie beim Fußball?
Die Tore sind nicht wirklich beim Fußball. Die erinnern ein bisschen mehr so wie eine riesige Pommesgabel. Sehen aus wie ein großes, eckiges Y. Die sind ungefähr, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ungefähr 2,30 Meter hoch. Da fängt die Torfläche erstmal an. Die Torfläche ist im Prinzip nichts weiter als ein waagrechter Balken mit 2 horizontalen Balken an jedem Ende. Und ist ungefähr, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ungefähr 5 Meter breit.
5 Meter breit und unendlich hoch.
Genau, unendlich hoch.
Das ist interessant.
Also das heißt, derjenige, der da reinschießen will, der kann den Ball so hoch schießen, wie er will. Hauptsache, er überquert diesen Horizontalbalken zwischen diesen beiden Vertikalbalken.
Okay.
Das sind dann die Schiedsrichter anzeigen, dass der Ball auch drin war.
Aber jetzt nochmal, weil ich ja auch an die armen Hasen denke, die jetzt am Sonntag zum ersten Mal ein Footballspiel gucken. Da sagen die ja dauernd down, first down, second down, third down, fourth down. Was heißt das denn?
Genau, das sind diese ersten, zweiter, dritter und vierter Versuche. Im deutschen Regelwerk wird auch sogar wirklich von Versuchen geredet. Manchmal redet man auch von Try. Das kommt dann wieder aus dem Rugby, weil Football hat ja auch seine Ursprünge im Rugby. Und da hat man entsprechend diese 4 Versuche. Und das dann nennt man dann den Down. Down, warum? Weil der Ball dorthin gelegt, der wird da down gelegt, also nach unten gelegt. Das ist dann der Down.
Ah, daher kommt das. Okay. Tatsächlich, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ich stelle mich jetzt die ganze Zeit schon sehr doof, aber das wusste ich echt nicht. Okay. Gut, also haben wir da 2 Mannschaften, die eigentlich hin und her immer diesen Ball tragen. Okay, also jetzt mal angenommen, ich schaffe es nicht, innerhalb von 4 Versuchen den Ball 10 Yards, 9,10 Meter, also merken wir uns mal 10 Yards, nach vorne zu tragen. Ja. Was passiert dann?
So, also der Angriff
was passiert nach diesen 4 Versuchen?
Also, wenn du wirklich diese 4 Versuche nimmst, dann bleibt der Ball an dieser Stelle. Und die gegnerische Mannschaft kriegt das Angriffsrecht und kann von der Stelle aus versuchen, wiederum ihre 4 Versuche zu spielen, um mindestens 10 Yards zu überbrücken. Was dann unter Umständen zu taktisch unklugen Situationen führt. Beispielsweise, du bist sehr nah an deiner eigenen Endzone dran und schaffst nicht diese ersten 4 Versuche, mindestens diese 10 Yards zu schaffen. Dann empfiehlt es sich dann eigentlich, diesen 4. Versuch gar nicht mehr zu versuchen, den Ball nach vorne zu bewegen, sondern dann wie beim Fußball, wo Vorhin hast du diesen Panther erwähnt. Der ist im Prinzip ein spezialisierter Spieler. Der
also kein Panther, nicht das Tier. Ne? Also nicht das Tier.
Ne?
Ja, sondern ja. Es wird Punter geschrieben. P-U-N-T-E-R. Punt. Was ist ein Punt?
Genau, im Englischen heißt das wirklich abstoßen. Der Abstoß. Also okay. Im Prinzip genau das, was auch ein Torwart macht, wenn er den Ball loswerden will und er einfach nur weit nach vorne geschossen wird. Das macht nämlich dann beim Football der Panther.
Also der
das
heißt, du hast nimmt den in die Hand,
Versuch.
Ne?
Genau, der kriegt den Ball quasi zugeworfen beim Beginn des Versuchs, nimmt ihn in die Hand und schießt ihn mit einer guten Bewegung aus dem Bein heraus so weit wie möglich von sich weg in die Richtung des Gegners.
Okay, die gegnerische Endzone, so. Das sind immer so die Pole, ne?
Ja, meistens sollte er es versuchen, dann aus der Endzone rauszuhalten, den Ball, und versucht, den Ball dann dort zum Ruhen zu bringen, wo es für den Gegner wirklich am ungünstigsten ist. Am besten ist immer so, ja, gefühlte 2 Zentimeter vor der gegnerischen Endzone, weil dann wird der Ball vom Gegner kurz vor der eigenen Endzone ins Spiel gebracht. Und Football kennt auch so eine Art Eigentor. Sprich, der eigene Spieler mit dem eigenen Ball wird in der eigenen Endzone zu Fall gebracht. Dann kriegt nämlich der Gegner die Punkte gut geschrieben. Nicht die vollen Punkte, aber trotzdem schon ein paar Punkte.
Gibt es dafür einen Fachbegriff?
Das nennt sich ein Safety.
Ah, aber ein Safety gibt es nur in der eigenen Endzone. Wenn ich sozusagen den Ball habe in meiner eigenen Endzone und ein gegnerischer Spieler bringt mich dort zu Fall.
Oder beziehungsweise du mit dem Ball die Endzone nicht in Feldrichtung verlässt, also sprich aus dem Feld raus, aus der Endzone raus Richtung Feld läufst, sondern raus aus dem Spielfeld läufst, also die Seitenlinie.
Ja.
Oder du hast den Ball gerade unter Kontrolle gehabt, beispielsweise der Ball wird nach hinten geworfen, das heißt, du hattest im Prinzip als Letzter den Ball im Besitz gehabt und derjenige, der den Ball fangen sollte, fängt ihn einfach nicht und er verlässt dann einfach so das Feld aus der Endzone raus nach draußen. Dann gibt es dann auch ein Safety.
Verstehe. Das
ist im Prinzip wie ein Eigentor.
Okay, aber mal angenommen, ich bin jetzt dieser Typ, der diesen Ball gefangen hat. So,
ja.
Dann, was mache ich dann?
Ja, dann solltest du auf deinen Coach hören und verdammt nochmal Land gewinnen und Richtung Endzone rennen.
Die gegnerische Endzone.
Zwar vom Gegner, natürlich in die gegnerische. Ja. Es ist schon passiert, dass jemand im sogenannten Getränge, wie man es aus dem Rugby kennt, den leicht die Orientierung verloren hat und sich dann wundert, warum er von den eigenen Mitspielern umgekegelt wird. Ganz einfach, er hat eine 180-Grad-Drehung gemacht und es nicht mitbekommen und rennt in die eigene Endzone und läuft dann da Gefahr, ein Safety zu machen.
Oh fuck. Also also da kann man viel falsch machen, aber das passiert selten, oder?
Ja, in den höheren Ligen passiert das sehr, sehr selten. In den unteren Ligen, jetzt reden wir jetzt beispielsweise von U10 Kinderfootball, da kann es schon mal öfters vorkommen. Okay. Aber da sind auch Trainer auf dem Spielfeld erlaubt, die dafür Sorge tragen, dass da nichts Schlimmes passiert. Und nein, die schreddern nicht die kleinen Kinder weg, die geben ihnen einfach nur einen Schubs in die richtige Richtung, weil die kleinen Kinder sind ja meistens noch beherrschbar.
Verstehe. Das, ja, okay, das kann ich mir ausmalen. Okay. Und dann habe ich sozusagen, dann renne ich möglichst so weit nach vorne. Aber genau. Eine Sache, die mir jetzt gleich einfällt, die ganze Zeit beim Football ist es ja sehr wichtig, den Ball festzuhalten und ihn nicht fallen zu lassen. Was passiert, wenn ich den Ball fallen lasse?
So, das hängt immer davon ab, in welcher Situation du bist. Gehen wir jetzt mal von dem normalen Spielbetrieb aus. Das heißt, der sogenannte Quarterback, der Spielführer, kriegt den Ball und entscheidet sich dann entsprechend der Vorgabe, was für ein Spielzug das wird und wirft den dir zum Beispiel zu als Passempfänger. Das heißt, der Ball wird mit der Hand geworfen und du solltest ihn natürlich dann auch möglichst sicher in der Hand haben, also fangen. Wir sehen es natürlich oft im Profibetrieb, das ist ja meistens mehr Show, dass man halt mit einer Hand fangen, das was natürlich sehr toll aussieht, es ist auch sehr viel Entertainment dabei, aber eigentlich jetzt auf unserem Level sagen wir den Leuten, die sollen den Ball gefälligst mit beiden Händen festhalten und sichern, weil wenn der Ball verloren geht, ist der Ball wieder frei. Das heißt, der Gegner darf den Ball dann auch wieder sich erobern und dann wechselt direkt der Ballbesitz im Spielzug selber. Das heißt, der Gegner kriegt jetzt nicht erst in diesen Augenblick ein paar neue Versuche, sondern direkt aus der Spielsituation heraus hat der Gegner die Möglichkeit, den Ball in die Endzone zu bringen und selber einen sogenannten Touchdown, die vollen 6 Punkte zu machen.
Und das, da bist du ja schon ein bisschen weiter mit der Punktezahl. Aber dass ein Ball fallen gelassen wird und jemand anders, der den Ball eigentlich gerade nicht haben sollte, nimmt den Ball. Das passiert häufig im Football.
Genau, und das hängt dann immer davon ab, was danach mit dem Ball passiert. Wenn der Ball bei einem Passversuch, der nach vorne passiert, fallen gelassen wird, ohne unter Kontrolle gewesen zu sein, dann ist der Ball so, wird er als tot erklärt. Das heißt ein Dead Ball, der Ball ist tot. Das heißt, der Ball ist nicht mehr im Spielbetrieb. Dann wird direkt abgepfiffen, die Schiedsrichter stoppen dann auch die Uhr, wird dann quasi bestattet und alle können sich erstmal sortieren und zum nächsten Versuch reinfinden. Wird der Ball, sag ich mal, nur per Hand übergeben, also quasi direkt in Kontakt. Hier bitte schon, du hast den Ball, das nennt man dann Handoff an den Running Back, der mit dem Ball direkt laufen wird. Also der kriegt den Ball nicht zugepasst, der kriegt ihn direkt in die Hand gedrückt und soll dann gefälligst dann auch wieder Meter machen mit dem Ball. Und der verliert ihn währenddessen, dann war der Ball ja schon unter Kontrolle und dann ist der Ball leider Gottes dann schon wieder frei für jedermann. Also kurzer Merksatz, okay. Ist der Ball unter Kontrolle gewesen und du verlierst den Ball, hast du ihn verloren.
Verstehe.
Und dementsprechend kann jemand anders sich den schnappen.
Okay, also wenn jetzt aber dieser Typ, der den Ball wirft zu einem Spieler nach vorne und der fängt den Ball nicht, dann war der Ball noch nicht sicher.
So. Genau, ja, der Ball muss sicher in der Hand gewesen sein und dann kann man den wieder erobern.
Also ich springe als Typ, der den Ball fängt aus der Luft, der Ball rutscht mir durch die Hände, ich habe ihn berührt, aber dann ist er noch nicht sicher, sondern wann ist er sicher?
Genau, sicher ist, wenn du den eine Sekunde wirklich fest in der Hand hattest.
Eine Sekunde, okay. Also so sichtbar eins.
Sichtbar unter Kontrolle hast. Natürlich im Profibereich sagen sie einfach nur so, beide Hände sind dran beispielsweise. Das heißt, du hast ihn einmal wirklich unter Kontrolle gehabt.
Ja.
Und wenn du ihn dann verlierst, dann ist es doch vorbei. Im Amateur-Level sagt man, okay, ungefähr eine Sekunde in der Hand haben.
Eine Frage habe ich noch. Der Ball wird ja einmal nach vorne geworfen. Wieso wird denn der nicht öfter hin und her geworfen? Beim Rugby wird er ja auch immer wieder geworfen.
Das ist eine sehr gute Frage. Im Rugby, das ist ein Lateral Pass, also entweder seitlich oder nach hinten Pass, ist beim Football aber auch erlaubt. Wird nur sehr, sehr selten in höheren Ligen gespielt, weil da das Risiko sehr hoch ist, dass der Ball verloren geht. In unteren Ligen oder auf dem Universitätsniveau, aber auch in Deutschland, kommt es das relativ öfters vor, dass solche Spielzüge auch mal gemacht werden. Ist leider Gottes aber auch schwierig einzutrainieren. Rugby lebt von diesen Situationen. Die trainieren das sehr, sehr oft. Und wir haben ja immer sehr feste Spielzüge, die fest einstudiert werden. Und da ist sowas einzustudieren relativ zeitintensiv. Aber es wird auch gespielt.
Okay, also es gibt so Internetvideos, da habe ich so eins irgendwie aus den 70ern oder so. Da rennt dann auch eine Kapelle auf dem Platz, das ist ganz lustig. Und da wird der Ball permanent nach hinten oder zur Seite geworfen.
Also die rennen nicht während des Spiels aufs Spielfeld, ja? Also,
doch, doch.
Nicht während des Spielzugs, das dürfen sie nicht.
Aber das Video muss ich dir schicken, doch. Und zwar, there's a band on the field. Der.
Ach, ei.
Ja, das schicke ich dir mal. Dass ich das kenne und du kennst es nicht.
Du Heiliger.
Ich habe einen Schreianfall bekommen, vor allem, weil der Reporter dann sagt, also der Typ rennt sozusagen final dann mit dem Ball Richtung Endzone und rennt in die Kapelle schon rein, weil die haben gedacht, naja, das klappt ja eh nicht. Und dann
zum Anschauen. Okay, da muss man sagen, das ist Profi- oder College-Niveau, da wirklich 200.000 Leute Zuschauer sind. Ja, das sind die Universitäten in Amerika, die haben teilweise viel mehr Zuschauer als die Profis selber. Da ist ein sehr, sehr großer Betrieb und da ist alles sehr minutiös getimed. Und die Leute, die beispielsweise diese Kapellen machen, die ja mehrere hundert Mitglieder teilweise haben, die verfolgen teilweise gar nicht das Spiel richtig, weil die entsprechend da schon andere Sachen zu tun haben. Und dann kriegen die nur ein Zeichen, dass sie aufs Feld kommen. Und wenn da einer in den Augenblick ein falsches Zeichen gibt, kann es natürlich unter Umständen vorkommen, dass sie denn da regelwidrig das Feld betreten.
Interessant. Also es ist eine eigene Religion, muss man sagen.
Na, Religion würde ich nicht sagen, aber schon eine relative Wissenschaft, wenn man das alles mal überblicken mag.
Gut, die Typen werfen jetzt den Ball hin und her. Manchmal rennen sie auch einfach los mit dem Ball, habe ich jetzt gelernt. Und man darf den Ball nur, sage ich jetzt mal, Spoiler, nur einmal nach vorne werfen. Das ist richtig.
Das ist grundsätzlich richtig. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Ball zu bewegen übers Feld. Das ist der sogenannte Pass, also der Wurf des Balles nach vorne oder der Lauf. Das heißt, jemand nimmt den Ball und läuft mit dem los.
Darf aber auch mal nach hinten laufen mit dem Ball.
Also im Prinzip darfst du hinlaufen, wo du willst. Du wirst schon merken, ob es richtig ist, je nachdem, was in einer Seitenlinie der Trainer macht.
Okay.
Das würde schon relativ lautstark hören, ob es richtig war.
Okay, aber ich darf ihn nicht mehr als einmal in Richtung gegnerische Endzone werfen, also nach vorne.
Der Ball wird ja ins Spiel gebracht, das ist diese neutrale Zone, die Line of Scrimmage.
Das ist eine neutrale Zone, was? Passt?
Genau, weil falls die Leute das schon mal gesehen haben, der Spielzug beginnt ja, wo beide Mannschaften sich gegenüberstehen. Das ist diese neutrale Zone, die darf man vor Beginn des Spielzuges nicht übertreten.
Aha, okay.
Also darf den Gegner nicht am Aufstellen eigentlich hindern. Erst wenn der Ball ins Spiel gebracht wird, darf der Gegner auch diese Zone übertreten.
Wie wird der Ball ins Spiel gebracht? Angefangen.
Der Ball wird durch den sogenannten Snap ins Spiel gebracht. Man hat einen Spieler, der am Ball steht, der sogenannte Center. Man kann sich relativ leicht merken, wo er steht. Er steht nämlich in der Mitte.
Okay.
Der sogenannte Center und gibt den Ball nach hinten durch die Beine an den sogenannten Quarterback oder einen anderen Spieler. Meistens ist es der Quarterback.
Okay.
Und der kann sich dann entscheiden, okay, welchen Spielzug haben wir? Ist es ein Pass? Wird der Ball nach vorne geworfen? Oder ist es ein sogenannter Run, also ein Lauf?
Okay.
Der läuft jetzt mit dem Ball.
Und der Center muss ihn durch die Beine geben, ja? Das ist ganz wichtig.
Das war bis vor ein, zwei Jahren oder vor 4 Jahren nicht wirklich notwendig. Da hat man jetzt die Regel mal geändert wegen einem YouTube-Video. Weil da jemand sich im Schulbereich mal gedacht hat, wir veralbern mal den Gegnern und tun mal so, als ob der Ball keine Luft mehr drin hat. Und der Center nimmt den Ball einfach nur regelkonform. Er hebt den Ball an. Das war damals auch die Regel. Der Ball muss einfach nur vom Center angehoben werden. Und sagt dem Quarterback, ich glaube, der ist platt. Und alle haben gedacht, ach, der Ball ist platt. Der Quarterback, oh, der Ball ist platt. Geht zur Seitenlinie, will einen neuen Ball haben. Und auf einmal rennt der los. Und keiner hat es geschnallt. Das war eine Regel. Und former Lauf und hat einen Touchdown gemacht.
Krass.
War ein ziemlicher YouTube-Hit.
Okay, und dann hat wer auch immer die Regeln im Football macht, die haben dann gesagt, wir haben das Video gesehen, geil, ey, aber wir müssen jetzt leider die Regeln ändern.
Ja, nachdem so viele Leute auch versucht haben nachzuspielen, hat man gesagt, das ist zu viel Verletzungsgefahr, weil Football ist trotzdem, trotz der besten Ausrüstung, die man, sag ich mal, sich holen kann inzwischen im Footballbereich und der ganzen Trainings, immer noch ein Sport, der Verletzungsgefahr birgt. Und wenn du einen Spieler hast, der in diesem Augenblick denkt, es findet kein Spielzug statt, der hat eine ganz andere Körperhaltung, der hat eine ganz andere Anspannung, meistens gar keine, atmet aus, ist komplett entspannt und auf einmal ist doch ein Spielzug da. Das ist eine ganz andere Situation und da sind die Verletzungsrisiken relativ hoch. Der Gegner weiß ja, dass es jetzt trotzdem ein Spielzug ist. Man kann nicht verhindern, dass da jemand dabei ist, der denn in diesem Augenblick komplett umhaut. Und dann wirst du umgehauen von jemandem, der mit kompletter Körperspannung auf dich zuläuft, also mit richtiger Wucht auf dich zuläuft. Und du ahnst es nicht, weil du bist komplett entspannt. Kann man sich vorstellen, gibt ein gewisses Verletzungsrisiko. Und deswegen haben sie diese Regel relativ schnell eingeführt.
So, jetzt bin ich sozusagen das Team, was den Ball hat und ich nähere mich der Endzone. So, und ich habe ja immer 4 Versuche, um nochmal 10 Yards weiterzukommen. So, und jetzt merke ich, ich bin kurz vor der gegnerischen Endzone, sagen wir mal so 20 Yards entfernt, merke, jetzt kommt der 4. Versuch. Und bin, was weiß ich, und werde es wahrscheinlich nicht leicht schaffen, diese 10 Yards zu überbrücken. Was habe ich dann für Möglichkeiten?
Ja, das hängt immer davon ab, wie du dein Spiel aufgezogen hast. Football lebt ja auch von sehr viel Taktik. Im Gegensatz zum Fußball. Fußball ist ein sehr situativer Sport. Da trainierst du ja auf bestimmte Situationen hin. Und jeder Versuch beim Football ist eine komplett neue Situation im Prinzip. Und du hast den Gegner ja im Prinzip ja schon mehrere Situationen mal aufgezeigt und zeigt den Gegner auch eine gewisse Tendenz. Dann musst du dir überlegen, okay, was habe ich bisher gespielt, wie erfolgreich war ich und was erwartet der Gegner eventuell jetzt von mir? Dann kannst du dich entscheiden, okay, ich habe die ganze Zeit nur Pässe nach vorne geworfen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering für den Gegner zu erwarten, die werden jetzt mal mit dem Ball laufen. Natürlich auch andersrum, ich habe 80 Yards insgesamt geschafft, nur dass ich mit einem bestimmten Spieler immer nach rechts laufe. Wird der Gegner wahrscheinlich erwarten, die laufen schon wieder nach rechts. Das haben sie schon 10-mal gemacht. Das machen sie jetzt wahrscheinlich auch nochmal. dann werfe ich einen Pass, der Gegner erwartet es eventuell nicht. Das ist immer so ein Spiel mit der Erwartung an den Gegner, was er von mir erwartet.
Also es ist ein bisschen wie beim Elfmeterschießen, ne? Also wenn der Torwart denkt, ja, der Spieler schießt 20 Mal nach rechts, also werfe ich mich nach rechts. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt. Und dann schießt er nach links und ich habe Pech.
Gut, ja, genau. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist im Prinzip wirklich wie beim derjenigen beim Elfmeterschützen und den Torwart. Nur, dass du dann im Prinzip dann auch noch 11 Spieler hast auf jeder Seite, die genauso denken müssen. So werden sie dann entsprechend eingestellt. Und wenn du jetzt beispielsweise die schwierige Situation hast, du bist noch 20 Yards von der Endzone entfernt, hast noch den letzten Versuch, das gerade mal, sag ich mal, geschafft, immer 3-4 Meter zu machen, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du jetzt diese Meter schaffst. Der Gegner wird sich auch entsprechend aufstellen. Die gegnerische Verteidigung darf sich aufstellen, wie sie mag. Stellt sich entsprechend hin. Und wenn ich dann sehe, okay, die stellen sich so hin, dass ich keine Chance habe, diese 20 Meter jetzt noch in einen Versuch zu schaffen, dann kann man den Kicker aufs Feld holen und der kickt das eine Bällchen durch die beiden Torstangen.
Ball ist aber in dem Fall nicht rund.
Ne? Der Ball ist nicht rund. Das
ist ein Ei.
Ja.
Man sagt trotzdem Ball.
Das ist quasi ein Ei. Genau. Die Amerikaner sagen manchmal auch Pigskin dazu, weil er damals wirklich aus einer Schweineblase gemacht worden ist.
Ah, okay.
Und Schweinehaut klang halt besser als Schweineblase. Und da resultiert auch noch ein bisschen die Form her. Die Form resultiert nicht nur davon, dass es eine Schweineblase ist. Ich glaube, die meisten Schweineblasen sind nicht oval, aber gut, ich bin kein Veterinär. Und die Form resultiert eher davon, dass der Ball damals nicht so oft getreten worden ist. Der wurde anfangs, wie beim Rugby, öfters nur getragen und vielleicht mal kurz nach hinten geworfen mit einem Unterarm, also von unten heraus geworfen. Und erst in den 30er Jahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wurde der sogenannte Vorwärtspass erfunden und da fing der Ball dann auch langsam seine Form richtig anzunehmen. Er wurde spitzer, er wurde ovaler, weil der Ball dann auch einen gewissen Trall haben muss und auch eine gewisse konische Form, dass es auch aerodynamisch besser passt.
Ah, das ist ja interessant. Okay.
Wenn man Fußball schon mal geworfen hat, weiß man ja, der Fußball lässt sich relativ schwer werfen. Hm. Aber wenn man zum Beispiel etwas Spitzes nimmt, wirft sich viel besser. Also eine Colaflasche lässt sich mit Trall besser werfen als ein Ball.
Ja, okay. Ist übrigens auch eine Kunst, ne? So einen Football so zu werfen, dass der nicht sich überschlägt beim Werfen, sondern dass er quasi immer seine Form behält und sich eigentlich nur noch um die eigene Mittelachse dreht.
Genau, man muss beim Ball zusehen, dass eine Drehung um die Längsachse passiert. Und diese Längsachse ist wie beim Gewehrgeschoss, die stabilisiert die Flugbahn. Und es hat eine gewisse Technik, wie man das hinbekommen kann.
Und das ist dann auch leichter für denjenigen, der den Ball fangen soll, ihn auch dann zu fangen, weil er sieht, die Form verändert sich nicht. Und meine zwei Hände, die im Verhältnis zum Ball ein bisschen kleiner sind, die können ihn dann besser fangen.
Genau, man richtet ja die Hände dann oder die Finger auch entsprechend der Form des Balles auf, dass sie im Prinzip eine Fangform entstehen lassen, wo der Ball sich dann quasi reinlegen kann.
Ah, okay. Also ungefähr so wie beim Volleyball, wenn man quasi so ein Dreieck macht, um den Ball hoch zu pritschen. Ja, und nicht.
Oder beispielsweise man möchte sich ein gekochtes Ei auf einen Löffel legen.
Mhm.
Okay. Weiß man ja auch ungefähr, welche Seite vom Ei man am besten rauflegt. Meistens eher die dickere Seite, weil das besser in die Form vom Löffel passt. Nimmt man die dünne, spitzere Seite, fängt das Ei an zu kullern. Und ähnlich macht man es immer auch beim Football.
Okay, also ich sehe schon viele Leute beim Super Bowl mit einem Löffel und einem Ei sitzen. Aber bitte Leute, kocht das Ding erst, okay? Alles klar.
Ja, und weniger werfen.
So, also das Ziel des Spiels, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, ist, dann tippe ich mal, möglichst viele Punkte zu holen. Wie viele Punkte gibt es denn? Wofür?
Also fangen wir bei den, sag ich mal, spektakulärsten immer an. Das ist der sogenannte Touchdown. Der Ball berührt den Boden, beziehungsweise kommt in die Endzone des Gegners. Früher hat man den Ball wirklich in der Endzone abgelegt, wie beim Rugby, deswegen Touchdown. Inzwischen reicht es schon, dass der Spieler mit einem Ball im Besitz die Endzone erreicht.
Und dass der Ball kontrolliert in der Hand ist. Oder unterm Arm. Also, dass er kontrolliert.
Ja, er muss halt unter Kontrolle sein. Er muss im Besitz sein. Ne? Es ist ein Sport für Juristen. Es ist die Frage des Besitzes. Ne?
Wird meiner Frau also das Spiel sehr gut gefallen. Sehr gut.
Ja, also ich kann dir gerne mal das Regelbuch schicken. Das ist sehr witzig manchmal zu lesen.
Okay. Sehr schön. Wieder was zu lesen. Gut.
Wieder was
also
zu lesen.
Es gibt,
ja.
Und
also,
dafür
kriegt man 6 Punkte. Das ist der sogenannte Touchdown. Hat man den Touchdown gemacht, hat man noch eine Möglichkeit, den Ball aus einer geringeren Entfernung, schlag mich jetzt nicht auf die Entfernung fest, ich habe die jetzt leider Gottes gerade nicht parat, ich glaube 10 Meter, glaube ich, waren das, oder 8, ich habe es ja leider Gottes nicht mehr parat, den Ball nochmal in die Endzone zu bringen durch einen Lauf oder Pass, dann gibt es nochmal 2 Punkte obendrauf als Extrapunkte, so quasi als Bonus. Oder man sagt sich, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ich kicke den Ball einfach nur nochmal durch die Torstangen aus einer geringeren Entfernung, dann gibt es nochmal 1 Punkt obendrauf.
Also entweder 2 oder 1.
Wenn man da, genau, 2 oder 1 Punkte, kann man sich dann aussuchen, welchen Versuch man machen mag. Und wenn es dann nicht klappt, dann gibt es halt keinen Punkt obendrauf, dann gibt es halt nur die 6 Punkte.
Okay, aber sicherer ist es, den Ball durch die Stangen zu kicken, als ihn in die Endzone nochmal zu tragen, und deswegen wird es auch nur 1 Punkt geben statt 2.
Genau, das sieht man meistens bei den Profis, weil die extra einen Spieler haben, der nur auf Kicks trainiert wird und dementsprechend, sag ich mal, eine sichere Bank ist. Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Die Spieler in der Profiliga, in der NFL, die mit die meisten Punkte haben, sind die Kicker. Weil egal, wer einen Touchdown läuft, er kommt aufs Feld und macht einen Extrapunkt.
Ah, okay. Also echt, also so Kicker führen die Statistiken an. Die Punktestatistik.
Was die Punkte angeht, was die umgewandelten Punkte angeht, ja, während du jetzt beispielsweise als Passempfänger hast in einer Profimannschaft vielleicht so 10 Spieler, Leute, die mit dem Ball laufen in der Regel, hast du vielleicht auch nochmal 10 Spieler. Das heißt, du hast im Prinzip 20 mögliche Punktelieferanten pro Mannschaft, aber nur einen Kicker.
Ah, okay. Okay, also und gewonnen hat der, der am Ende die meisten Punkte hat. Nach 60 Minuten Spielzeit.
Nach 60 Minuten Netto-Spielzeit.
Okay, Netto-Spielzeit, ja, okay. Okay, also das ist jetzt so mal ganz grob. Und dann, die, genau. Du hast es ja vorhin noch mal mit der Uhr angesprochen, die bleibt dauernd stehen. Hat die keiner aufgezogen oder was?
Ja, die Profis haben natürlich digitale Uhren. Im Amateurbereich hat der Hauptschiedsrichter die Uhr selber in der Hand. Also wirklich eine Stoppuhr, wo er die Uhr hätte entsprechend die Zeit nimmt, stoppt oder laufen lässt. Es gibt im Prinzip Folgen. Man kann sich mal grob sagen, solange der Ball das Spielfeld nicht verlässt, läuft die Uhr weiter. Es sei denn, der Ball wird nach einem Passversuch fallen gelassen. Dann stoppt die Uhr auch. Verlässt der Ball das Spielfeld, wird die Uhr auch angehalten.
Okay. Okay, und dann fängt es an, taktisch zu werden. Da wollen wir uns jetzt an der Stelle gar nicht weiter vertiefen, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt, die Uhr zu stoppen. Dann hat man auch noch sogenannte Auszeiten, Timeouts, 3 pro Mannschaft pro Halbzeit. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
Genau, 3 pro Mannschaften pro Halbzeit. Die Profis haben dann noch die Möglichkeit, einen extra Timeout zu nehmen für den Videobeweis.
Das böse Wort.
Oh, das böse Wort im Fußball, ich weiß. Die Footballer im Profi-Football, die lieben den Videobeweis. Obwohl, wenn du 7 Schiedsrichter hast, gibt es genug Spielraum noch für fragwürdige Entscheidungen.
Okay, aber da gibt es Schiedsrichter nur auf dem Platz oder sitzt auch einer auf der Tribüne?
Der hat eine eigene Loge.
Oh, schön.
Und die Mannschaften haben selber auch noch jemanden in einer Videologe, der dann entsprechend den Cheftrainer signalisiert, das war gerade eine Entscheidung, die sollten wir mal anfechten.
Okay, also das geht tatsächlich, das ist ein durchtechnisierter Sport mit viel Taktik und einem Brimborium, was sozusagen das Ganze sehr für deutsche Fußball-Fanaugen unschön macht anzusehen. Also dauernd bleibt stehen, die Uhr bleibt stehen, hin und her. Warum ist das eigentlich so? Warum läuft denn nicht die Zeit einfach durch?
Ich glaube, das liegt auch an der Entwicklung des Sports selber. Einerseits die Entwicklung mit den Downs und so weiter und so fort, die kam schon in den 1870ern auf, als derjenige, der Football, sag ich mal, damals, sag ich mal, mit erfunden hat, in Anführungsstrichen, der Walter Camp, hat gemerkt, das artet ansonsten immer in einer Wüstenschlägerei aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss sich vorstellen, Football hat sich in Amerika im Prinzip als eine eigene Form des Rugbys entwickelt, haben mehr, sag ich mal, ja, pubertierende College-Jugendliche, also Studenten, die nichts zu tun haben, erstmal gespielt. Und damals war die Langeweile wohl groß und man hat sich halt auf dem Rasen getroffen, irgendwo in der Wildnis, und hat dann den Ball hin und her gekickt. Und wie man es noch vom Schulhof kennt, kann das unter Umständen schon eine Ballerei ausarten. Und dann hat man gesagt, okay, lass uns das einfach mal sagen, bevor wir ein zu großes Durcheinander wie bei Asterix und Obelix geht, lass uns an einer bestimmten Stelle das Spiel unterbrechen und mal neu sortieren. So ist es denn damals schon in den 1870ern entstanden, das mit den Versuchen und wieder mit den Getränke neu versuchen. Ist im Prinzip ähnlich wie beim Rugby, nur dass es noch viel, viel öfters passiert.
Okay, also Ziel des Spiels ist, die meisten Punkte zu haben, dann gewinnt man. Hm. Ansonsten gibt es eine Nachspielzeit, eine Overtime. Also angenommen, es steht, was ich 20-20. Dann gibt es eine Nachspielzeit und dann sozusagen wird zählt der, also so eine Art plötzlicher Tod, Sudden Death, das Spiel beendet sich mit dem nächsten Team, was irgendwie Punkte holt. Ist das richtig?
Ja, also je nach Liga, wo man spielt. Es gibt Ligen, die haben wirklich einen Sudden Death Modus im Profibereich und auch in Deutschland ist es so, dass sobald die eine Mannschaft in der sogenannten Overtime, also in der Nachspielzeit, Punkt gemacht hat, hat die andere gegnerische Mannschaft auch nochmal eine Serie an Downs zur Verfügung. Also sie müssen dann auch versuchen, dann mit 4 Versuchen 10 Yards zu überbrücken, bis es nicht mehr geht.
Okay, aber lass uns mal bei dem immer Amerikanischen noch bleiben. Also jetzt, wenn jetzt die Leute den Super Bowl am Sonntag gucken, was passiert da, wenn es unentschieden steht?
Also wenn es unentschieden steht zum Ende der regulären Spielzeit, gehen sie in sogenannte Overtime, das heißt, es gibt nochmal so eine Art Halbzeitpause. Dann wird wieder ein Kickoff gespielt. Es wird im Prinzip wie das normale Spiel wieder, sag ich mal, wieder angefangen. Und die erste Mannschaft, die den Punkt macht, gibt dann der anderen Mannschaft wieder das Angriffsrecht ab und die hat nochmal die Gelegenheit, auch nochmal einen Punkt zu machen. Schafft sie das denn danach nicht, hat dann die Mannschaft gewonnen, die die meisten Punkte hat.
Ah, okay.
Den Sudden Death wird es denn da nicht geben.
Okay.
Aus Fairnessgründen.
Wenn du jetzt mit jemandem auf der Couch sitzt am Sonntag, der keine Ahnung von Fußball hat, also ich weiß ja, bei dir ist es anders, aber stell dir das mal vor, und der fragt dich oder die fragt dich, was sind die wichtigsten Regeln, die ich mir heute Abend merken muss? Was ist das? Was wirst du sagen, so die 3 wichtigsten Regeln?
Die 3 wichtigsten Regeln beim Football sind, du sollst den Ball nach vorne bringen, hast 4 Versuche dafür Zeit. Die Schiedsrichter haben recht.
Okay, da wird auch nicht diskutiert? Und Rudel um die Schiedsrichter rum?
Das kommt relativ selten vor, weil das sind dann auch schon persönliche Fouls und dafür kann ein Schiedsrichter auch jemanden des Platzes verweisen. Ah, okay. Und bei den Amerikanern gibt es dann auch festgelegte Vertragsstrafen, die meistens nicht ohne sind.
Okay, aber gibt es, das ist eine gute Frage, ne? Also gibt es da rote Karten oder sowas ähnliches?
Die Schiedsrichter müssen ja auch, da es ein Sport ist, wo es um Raumgewinn geht, diese 4 Downs, diese 10 Yards, die zu überbrücken gilt, wenn dann auch viele Strafen dann auch anhand von bestimmten Punkten auf dem Feld, nämlich wo es faul festgestellt worden ist, dann entsprechend dort markiert mit diesen sogenannten Fahnen oder Flaggen, wie du so schön gesagt hast, die sind dann meistens gelb, dass dann an der Stelle markiert wird, okay, da ist ein Foul passiert und die Gegner, die Mannschaft, die das Foul begangen hat, kriegt dann meistens, ja, eine Raumstrafe. Beispielsweise der Angriff hat jetzt beispielsweise 5 Meter Raumgewinn gemacht und hat jetzt einen Foul begangen, ein technisches, ein persönliches, dann wird von diesem Raumgewinn dann eine Strafe abgezogen, was unter Umständen teilweise bis zu 15 Meter Raumstrafe geben kann.
Okay. Also der Schiedsrichter hat da dieses gelbe Tuch in der Tasche und wirft das dann, wenn er sagt, halt, hier ist was. Und dann wird überprüft, genau, geguckt, was ist denn da passiert? Und dann sagt man entweder Foul Offense oder Foul Defense, je nachdem, wer was verbrochen hat.
Genau, es kann auch sein, dass sich Strafen aufheben, ne? Also plus minus null rauskommt, das kann auch schon mal passieren. Es gibt dann auch Strafen, die teilweise sich addieren können. Aber die schlimmsten Strafen sind dann halt diese sogenannten Personal Fouls, also die persönlichen Fouls, die einfach sie mal begehen kann, ist eine Beleidigung beispielsweise. Die wird auch schon geahndet direkt. Ja.
Hey, du Arsch.
Und
dann hast du Freizeit.
Beispielsweise, ja. Das kann schon, na, Freizeit wirst du nicht kriegen, es wird dann erstmal eine Raumstrafe geben. Erst wenn ein Spieler wiederholt auffällt, wird er dann auch mal des Platzes verwiesen.
Okay.
Oder für Spiele auch gesperrt.
So, also sozusagen Schiedsrichter sind unantastbar, weit nach vorne werfen oder nur nach vorne werfen. Was ist die 3. Regel, wo du sagst, so, das musst du unbedingt wissen, wenn du heute Abend nicht so ganz blöd da sitzen willst?
Versuch den Ball zu verfolgen, das wird schon schwierig genug.
Echt? Also ich kenne es ja nur vom Eishockey. Beim Eishockey sagen viele, ich sehe den Puck nicht. Ja.
Ja, also beim Eishockey geht es ja auch darum, dass der Puck auch verdammt schnell auf dem Eis ist, muss man ehrlich sagen. Ne? Und die Leute, die den Puck hinterherjagen, sind auch meistens viel, viel größer als der Puck selber. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger. Aber im Football geht es ja auch darum, dass der Angriff natürlich auch verschleiern will, wo der Ball jetzt wirklich sich hinbewegen wird oder wo der Ball sich gerade hinbewegt. Da gibt es dann auch Trickspielzüge, wo dann ähnlich wie beim Hütchenspieler sehr viel Bewegung auf dem Feld erzeugt wird und wo der Ball auch relativ oft dem Besitzer wechselt, so dass der Gegner verwirrt wird.
Okay. Also, ja. Also Augen aufhalten.
Der eine, wo die meisten Leute sich hinbewegen, ja.
Also Augen aufhalten, spät in der Nacht, lieber noch einen Kaffee trinken statt einen Kamillentee. Das hilft schon. Okay. So, und die letzte Frage zu dem Spiel an sich, weil man kann es tatsächlich, höre ich auch gerade wieder nochmal raus, sehr vertiefen, ist, gibt es Auswechslungen? Also wie oft darf eine Mannschaft seinen Mittelstürmer auswechseln oder den Torwart?
Also ich hatte mal einen Kollegen gehabt, der war Fußball-Jugendtrainer in Düsseldorf und als ich ihm das erzählt hatte, hat er mich ein bisschen angeguckt wie ein Auto. Ja, wir dürfen auswechseln, wie wir wollen. So viele, wie wir wollen, so viele, wie wir noch haben.
Okay, also ich kann tatsächlich jeden in jede Position hineinstellen.
Grundsätzlich, ja, natürlich gibt es noch ein paar kleine also theoretisch kann man jeden überall hinstellen. Es gibt natürlich ein paar Besonderheiten, was er denn da darf, aber rein theoretisch darf ich jeden Spieler auf jede Position packen.
Okay, ist beim Fußball ähnlich, nur dass der Torwart da andere Rechte hat, also er darf den Ball innerhalb des Strafraums mit der Hand anfassen, ansonsten darf er, darf jeder ins Tor gehen. So, und das.
Ja, und so ähnliche Regeln gibt es beim Football auch. Also je nachdem, auf welche Position du jetzt eingesetzt wirst, meistens auch dann durch die Trikotnummern oder Jerseynummer dann entsprechend markiert, hat er auch bestimmte Rechten, die er auf dem Spielfeld hat.
Zum Beispiel?
Aber rein theoretisch,
was ist denn so ein Recht,
Regelwerk.
Was der eine Spieler hat, was der andere nicht hat?
Ein Ballfang zum Beispiel. Also der Center zum Beispiel darf eigentlich den Ball nicht fangen.
Aha, okay. Also
wenn ein Ball, der nach vorne geworfen wird, wohlgemerkt.
Aber
wenn
was,
er nach hinten geworfen wird, könnte theoretisch fangen.
Also jetzt mal angenommen, der Center gibt den Ball nach hinten zum Quarterback und der Quarterback steht dann da und wartet, bis jemand freigelaufen ist und da rennt sich auch vielleicht der Center frei. Darf der dann zum Center den Ball werfen?
Er darf ihn nicht nach vorne werfen. Der Center darf dem...
Nee, aber der Quarterback darf zum Center werfen, wenn der Center jetzt irgendwo frei steht.
Genau, der kann den Ball an den Center weitergeben, solange der Center diese neutrale Zone nicht überquert hat.
Ja, okay, jetzt
verstehe ich. Es darf kein Pass nach vorne sein. Also rein theoretisch ist es möglich, dass das Center den Ball nach hinten zum Quarterback gibt, hinter den Quarterback rennt und der Quarterback gibt dem Center den Ball. Glaub mir, das wird kaum einer machen, der klar bei Verstand ist, weil der Center hat eine unangenehme Aufgabe, nämlich die anderen schweren Jungs vom Gegner aufzuhalten. Also man kann sich vorstellen, wenn er dann, sag ich mal, für diese Aufgabe wegrennt, dann ist da ein 180 Kilo schwer mies gelaunter Gegner auf dem Weg zum Quarterback unterwegs. Das könnte unangenehme Folgen haben.
Okay, zumindest für den Quarterback. Also rein technisch wäre alles möglich, höre ich da aber raus.
Ja, von der Logik her ist schwierig, sag ich mal, den Mittrainern zu verkaufen.
Okay, aber das ist jetzt halt so eine Nonsensfrage, die stellen Leute, die keine Ahnung haben. Also alle Football-Fans, die diese Sendung verfolgen bis hierhin und immer noch leben, ja, ich stelle ein paar blöde Fragen. Ja, also das ist ja alles nur Show. Ja, ist ja auch immer ein amerikanischer Sport. Ich mache nur Show, ich tue nur so. Einiges verstehe ich schon, ja. Egal. So, das sind also man kann auswechseln, also draußen stehen der Spieler und die können im Prinzip auch immer rein. Und beim Football ist es halt eher so, dass Spieler mit bestimmten Kompetenzen diese auch permanent und linientreu ausführen.
Genau, weil die quasi während der Hochphase wirklich 6 Stunden am Tag trainieren, 6 Tage die Woche. Und die sind hochspezialisiert.
Okay.
Könnte sich vorstellen, man hätte eine Fußballmannschaft, wo wirklich 50 Leute mit zum Spieltag fahren können und während des gesamten Spiels ausgewechselt werden. Wenn man natürlich, sag ich mal, ein bisschen jeck als Trainer, wenn man nicht sagen würde, okay, ich habe jetzt 3 Leute, die trainiere ich nur noch auf Libero oder auf rechter Stürmer für bestimmte Situationen, weil man hat ja die Auswahl. Mhm.
Aber es macht auch das Ganze, also da das Zusammenspiel im Fußball ist ja wichtig, ne? Dass es so eine gewisse Statik gibt, dass man ungefähr metergenau weiß, wo ist mein Mitspieler. das ist da schon wichtig, dass man da nicht dauernd austauscht.
Es ist halt ein anderer Spielfluss.
Okay.
Und ganz klar sagen.
Lass uns jetzt mal das ja, Regeltechnische und auch das ein bisschen Taktische jetzt mal ab, ja, wie sagt man, abbrechen oder beenden. Lass uns mal über den Super Bowl an sich sprechen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, das ist das Endspiel der nordamerikanischen Footballliga NFL, National Football League. Und da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die irgendwie dahin gekommen sind, über irgendeinen Wettbewerb. Und ich will von dir jetzt erstmal wissen, was ist die NFL? Was ist die NFL, sag ich mal, für eine Sportliga? Wie funktioniert die? Was für einen Modus hat die? Was ist besonders daran? Und wie bringt sie quasi diesen Spielbetrieb vom Anfang bis zum Ende?
Also die NFL ist im Prinzip ein Zusammenschluss von ehemaligen Profiligen und daraus resultiert auch der Aufbau. Die NFL gliedert sich in zwei Hälften. Einmal die sogenannte National Football Conference, also die nationale Football-Konferenz oder Zusammenschluss, und die American Football Conference, also der amerikanische Football-Zusammenschluss. Man könnte im Prinzip das laienhaft sagen, es sind im Prinzip zwei Ligen, die den Besten zum anderen Gegner schicken, zur anderen Liga schicken.
Und sind die, und innerhalb dieser sind die nach ja, in Himmelsrichtung aufgeteilt oder ist quasi in einer Stadt ein Team aus der Liga und in derselben Stadt aus der anderen Liga? Gibt es sowas?
Sowas gab es schon. Sowas gab es schon in Los Angeles beispielsweise oder in New York. Und die Sache ist jetzt ein großer Unterschied zum Fußball ist, es ist halt eine reine Profiliga, wo die meisten Teams sowas sind wie eine, ja, eine Franchise, kennt man von Burger King, ist im Prinzip Lizenzinhaber, die haben eine Lizenz, einen Footballbetrieb in Profiform in einer bestimmten Stadt zu betreiben. Es ist kein eingetragener Verein, es ist wirklich ein richtiges Wirtschaftsunternehmen und die Liga gibt dann entsprechende Lizenzen aus und sagt, wunderbar, wir wollen unsere Liga dort und dort mal repräsentiert haben und dann wird dann eine Lizenz ausgeschrieben und dann kann man sich drauf bewerben.
Und sowas ist dann wahrscheinlich auch teuer, so eine Lizenz zum Geld verdienen.
Ja, also ich hatte mal in den 90ern, glaube ich mal, oder Anfang der 2000er irgendwie im Kopf gehabt, dass irgendein Team 900 Milliarden Dollar schwer war, also als Wert.
Okay, das ist viel. Aber das ist ja auch für Fans, sag ich mal, sehr undankbar, wenn du angenommen in, sagen wir mal in Los Angeles so ein Football-Team hast und dann sagt, kommt irgendjemand auf die wahnwitzige Idee, ach, ich will mein Geld jetzt hier gar nicht mehr verdienen. Wo hat Football eine große Tradition? Ja, Las Vegas. Gehen wir nach Las Vegas und spielen dort Football. Muss man sich jetzt nicht vorstellen. Hat es bestimmt noch nie gegeben. Aber das ist auch für die Fans total doof, oder?
Vor Ort. Ja, das ist ein schönes Beispiel, wie sag ich mal, kapitalismusgetriebenen Football sein kann. Der Inhaber des Clubs. Also man hat ja keine Clubmitglieder wie in Deutschland, Vereinsmitglieder, sondern man hat ja Inhaber oder Anteilseigner. Und wenn die der Meinung irgendwann sind, die hiesigen Gegebenheiten, wie damals zum Beispiel jetzt in Los Angeles, also die Kaufkraft ist nicht so groß, die Ticketverkäufe sind nicht so groß und hey, in einer anderen Stadt, da wird uns ein Stadion hingestellt von der Stadt, da müssen wir wenig bezahlen, da sehen wir mehr Erlösmöglichkeiten, dann kann es schon mal passieren, dass ein Team auch schon mal umzieht. Und zwar ganz woanders hin. Die meisten wissen jetzt natürlich nicht, Las Vegas, Los Angeles, so weit ist das noch auseinander. Da fährt man schon ein paar Stunden mit dem Auto. Und das ist natürlich sehr, sehr undankbar für die Fans. Es gibt wenig Teams, die wirklich sehr, sehr lokal verortet sind. Und das einzige Team, was ich jetzt im Kopf habe, was wirklich lokal, wirklich verortet sind, was Fatou wahrscheinlich seit in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich auch nicht umziehen wird, ist Green Bay. Und das liegt daran, dass Green Bay als Football-Club nicht einer zwölfköpfigen Mannschaft gehört, sondern tausend von Leuten, die alle in Green Bay wohnen, weil es so eine Art AG ist.
Ah, okay. Okay, das ist interessant. Also mehrere Anteilseigner, also schon fast so eine Art Verein.
Genau, es ist im Prinzip das, was im Profifußball ein Verein am nächsten kommt, weil die Anzahl an Anteile pro Kopf, die man haben kann, ist auch begrenzt. Das heißt, es ist dadurch Sorge getragen, dass der Verein nicht jemand, der mal 51% Anteile hat und dann das Sagen hat. Aha. Das darf da nicht passieren von der Satzung her.
Okay, also dass das, was im Fußball in Europa ja natürlich Angst und Schrecken verbreitet, diese sogenannte 50+1-Regel, wenn die irgendwann mal in Deutschland fällt, dass dann irgendjemand sagt, hey, Hannover 96 ist ein geiles Team, möchte ich haben, kaufe ich 51% der Anteile und sagt dann, welche Vereinsfarben wir jetzt haben, welches Logo und so weiter. Ungefähr so?
Ja, das ist im Prinzip die amerikanische Formel, das ist ja dieses Franchising, was ja auch bei den Fastfood-Ketten gerne genommen wird, hat jetzt natürlich für das Produkt an sich, die Amerikaner denken da auch sehr produktorientiert, für das Produkt Football natürlich den Vorteil, man kann dann als Liga steuern, wo habe ich den nächsten Verein, beziehungsweise Club, wo macht es für uns Sinn, auch weiter vorwärts zu kommen. So wird denn dadurch, sag ich mal, minimiert, dass jemand in einem Umfeld ein Team aufmacht, wo es sich nicht lohnt.
Okay, also
weil man will ja die eigene Marke stärken.
Also zum Beispiel in irgendeiner Stadt, wo Eishockey groß ist und unerreichbar ist.
Genau, beispielsweise.
Okay, ist das nur auf die USA beschränkt oder könnte man rein technisch auch in Kanada ein Team machen?
Die Kanadier selber, die haben ihren eigenen Football schon in den 1870er Jahren entwickelt. Canadian Football sieht ähnlich aus wie American Football, hat sehr viele Ähnlichkeiten, hat aber einen komplett eigenen Profiliga-Betrieb, der komplett autark ist vom amerikanischen Profibetrieb.
Okay, aber
das sind die wenigsten.
Also deswegen hat American Football keine große Chance in Kanada, weil es da eine ganz andere Tradition gibt und die Leute vielleicht American Football nicht wollen, weil es American Football ist und nicht Canadian Football.
Genau, die Kanadier sind ja an sich auch eigen.
Nein.
Im amerikanischen Sinne ist er sehr, sehr eigen. Sie grenzen sich gerne von den Amerikanern ab. Kanadier sind da, ja, ich möchte nicht sagen eigenbrötlich, ich war ja auch schon zweimal in Kanada, also es ist schön da, aber sie sind auch sehr stolz auf den Canadian Football, weil es ihr Football ist, ihre Art Football zu spielen. Natürlich versuchen die Profis aus der NFL, also aus Amerika, trotzdem noch irgendwie in Kanada Fuß zu fassen. Warum? Sie wollen natürlich Geld verdienen und sie haben schon gesehen, da gibt es auch Profi-Footballer, da kann man Geld verdienen. Aber das ist selten mit guten Erfolgsaussichten. Es gibt nur ein Team, was direkt an der Grenze ist, das ist Buffalo. Aber selbst die kriegen da keinen Fuß.
Hm. Aber gut. Also du hast jetzt gesagt, es gibt die National Football Conference und die American Football Conference. Wie oft spielen da die Mannschaften alle gegeneinander? Spielen die auch gegeneinander in den verschiedenen also gegen Mannschaften aus den anderen Conferences oder wie funktioniert das? Wie viele Teams gibt es überhaupt?
Also, wenn es jetzt noch richtig im Kopf habe, gibt es 32 Teams. Dementsprechend kann man sich ausmalen, es gibt dann auch entsprechend viele Spiele.
Weil, okay, also dann gibt es 32 Teams, ein Hin- und Rückspiel, 62 Spiele gibt es dann.
Ja, es gibt ordentlich viele Spiele und dann erklärt sich auch, warum die Mannschaften so große Kader haben.
Also warte mal, jede Mannschaft hat pro Saison 62 Spiele.
Nein, es gibt ja nur ein Hin- und Rückspiel.
Okay. Wie ein Hin- und Rückspiel, verstehe ich nicht. Also du hast gesagt, es sind 32 Teams. So, und wenn ich jetzt richtig rechne, kann man ja nur gegen 31 andere, also nicht gegen sich selbst spielen. 31 Spiele, so, und dann mit Hin- und Rückspiel. So, dann sind wir doch bei 62.
Also,
wie funktioniert das denn da?
Ja, genau. Die Conferences sind ja noch aufgeteilt in verschiedene Gruppen, meistens Süd, Nord und Mitte. Da werden dann entsprechend, jeder spielt in jeder Gruppe gegen den Gruppengegner und dann wird dann ausgelost, wer gegen andere Gruppengegner spielt.
Ach so.
Also jede Mannschaft auf ungefähr 16 Spiele kommt.
Ah, okay. Also die beiden Conferences spielen quasi untereinander, aber auch nicht
genau
gleich oft gegen jeden, oder wie?
Genau, weil die spielen in den jeweiligen Gruppen, ich nenne sie jetzt mal Gruppen, das sind die sogenannten Divisions, also die Unterteilten, die spielen dann ihre Reihenfolge auch erstmal untereinander aus und in den Playoffs selber spielen dann entsprechend noch die nächste Reihenfolge aus.
Also, warte mal, in der Vorrunde, sag ich mal, spielen nur Teams aus der eigenen genau. Division gegeneinander? Also dann spielen die nicht zwischen den Divisions hin und her, da spielen die schon nicht gegeneinander.
Es gibt Interconference-Games, ne, damit sie dann auf entsprechende 16 Spiele kommen.
Okay, und die werden gelost.
Und wenn diese 60 werden entsprechend ausgelost.
Okay.
Und wenn diese Spiele, diese normale Hinrunde, beziehungsweise die normale reguläre Saison vorbei ist, hat man eine gewisse Reihenfolge. Spielt dann im Prinzip jeder Gruppenerste gegen den nächsten Gruppenersten und dann gegen den Gruppenzweiten. Dann gibt es noch sogenannte Wildcards, das sind Freilose. Das heißt, die erste Runde in den Playoffs, die ist geschenkt, die müssen sie nicht antreten, weil sie dann entsprechend die Erstplatzierten sind und müssen erst in der zweiten Runde der Playoffs gegen die überlegenen aus der ersten Runde antreten.
Verstehe, aber da muss ich gleich mal fragen. Beim Eishockey weiß ich, also jetzt außer jetzt in dieser Corona-Saison von der NHL, da spielen die sonst 82 Spiele. Warum spielen die nicht so viele Spiele? Ich glaube, beim Baseball ist es sogar noch viel, viel mehr. Beim Basketball sind es, glaube ich, auch 82 Spiele. Warum spielen die nicht mehr Spiele? Und warum spielt nicht jeder gegen jeden mal irgendwie in der Vorrunde? Wäre doch dann sportlich viel, viel wertvoller, oder? Dann könnte man viel besser sagen, naja, die sind besser als die.
Also auf jeden Fall, von den Ergebnissen her wäre es natürlich sehr, sehr viel wertvoller, aber Football ist auch ein ziemlicher logistischer Aufwand. Beim Baseball selber ist die Anzahl der Spieler, die von A nach B reisen, sehr, sehr überschaubar. Das ganze Equipment, was man braucht an so einem Spieltag, man muss sich mal vorstellen, man hat ja nicht nur 50 Spieler, die zum Spieltag anreisen, man hat auch eine entsprechende Anzahl an Betreuern, sodass man schon fast von einer dreistelligen Anzahl an Entourage plus inklusive Spieler reden kann. Das heißt, da fliegt dann schon mal so ein Jumbo-Jet von A nach B, voll nur mit Leuten und entsprechend viel Ausrüstung mit. Und das ist dann auch schon einer der Gründe, warum man so wenig Spiele macht, weil der logistische Aufwand ist schon sehr, sehr aufwendig. Im Profibereich ist es sogar so, dass wenn sie es zeitlich schaffen, sind sie 3-4 Tage vor Spielbeginn schon vor Ort als Gastmannschaft, um sich ans Klima zu gewöhnen. Weil, was man hier in Deutschland ja nicht so hat, die Amerikaner haben auch sehr viele verschiedene Klimazonen. Es gibt Klimazonen, wo du 90% Luftfeuchtigkeit hast und 40 Grad im Schatten. Mhm. Und zeitgleich spielst du gegen einen Gegner, wo 20 Grad schon ein sehr, sehr warmer Sommer sind.
Verstehe.
Da kann man sich vorstellen, dass es schon ein bisschen schwieriger wird.
Okay, also das ergibt für mich Sinn. Und trotzdem sagt man ja, dass die NFL die umsatzstärkste und auch vom Zuschauerinteresse beliebteste Sportart der Welt ist. Also noch vor Premier League beim Fußball, wo man ja denkt, Fußball ist ja so ein globaler Sport, den man in möglichst jedem Land spielen kann und Football ja so ein Nischensport ist. Warum ist das so eigentlich? Also warum ist die NFL so umsatzstark und warum ist die warum gibt es da so viele Zuschauer bei den Spielen?
Das Schöne ist, ich habe mal eine schöne
Mikro.
Uni-Arbeit dazu gelesen, da hat jemand mal auseinanderklamüsert, was eigentlich der große Unterschied ist zwischen den europäischen großen Sportarten und den großen amerikanischen Sportarten. Damals war auch noch Baseball sehr, sehr groß. Der Unterschied ist einfach, du kannst schön ein Bier trinken, mit einem Kumpels quatschen, dann passiert ein Spielzug, guckst mal kurz für 7 Sekunden hin, dann ist wieder eine kurze Unterbrechung, die sammeln sich auch auf dem Feld, kannst wieder ein Bier trinken. Beim Fußball habe ich selber erlebt, da guckst du mal einen Augenblick weg und du hast das Tor verpasst.
Obwohl nicht so viele Tore fallen, ne?
Ja, also im Prinzip ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du in den 90 Sekunden Spielzeit einmal wegguckst, dass da das Tor fällt. Wenn du beim Football mal kurz wegguckst, du hast da schon eine organisierte Pause, wo du dich, sag ich mal, allen anderen Sachen widmen kannst. Man könnte auch sagen, Football ist der Sport für Leute, die eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Als Zuschauer. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich.
Also können sich Fußballfans jetzt schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben bessere kognitive Fähigkeiten als Footballfans.
Also ich würde mal sagen, als Fußballzuschauer hast du, sag ich mal, eine höhere Ausdauer. Fußball ist ein Ausdauersport für die Sportler als auch für die Zuschauer, weil du musst ja natürlich die ganze Zeit aufs Feld gucken. Könnte ja sein, dass du gerade die Aktion verpasst. Während Football ja auch von Spielergebnissen lebt, die teilweise von beispielsweise 48 zu 24 geht ein Spiel aus. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu sagen, da sind verdammt viele Punkte gefallen, da gab es ganz viele Aktionen. Und das ist auch noch so ein Erfolgserlebnis für Football. Es passiert sehr, sehr viel, was in Punkten ausgedrückt werden kann. Mhm. Das heißt, es ist sehr viel Entertainment dabei. Es ist sehr viel Belohnung fürs Auge dabei. Du kannst dir sehr viele Sachen anschauen. Diese Unterbrechungen sind eins, aber was man dann halt bei der NFL auch großartig hat, ist halt dieser Entertainment-Faktor. Die Amerikaner leben halt davon, dass sie daraus ein großes Entertainment-Produkt machen, aber auch sehr viel Merchandising. Ich habe es in den 90ern gesehen, wie viele Leute NFL-Teamwear getragen haben, weil es cool aussah. Die wussten noch nicht mal, dass sie Football-Sachen anhaben, aber es sah halt cool aus. Dieser blaue Stern sah so geil aus. Die wussten noch nicht mal, dass sie eine Football-Jacke tragen, aber es sah toll aus.
Blauer Stern ist Dallas, ne?
Ja, das wollte ich jetzt nicht in den Mund nehmen.
Oh, es gibt so verbotene Worte, ja. Dallas.
Jeder hat so sein Hassteam. Also,
okay. Ich wusste nicht, was bei dir Dallas ist. Ich dachte, es wäre bei dir New England oder so. Aber ich hatte ja damals auch sowas, ne? Ich hatte einen Baseball-Cap. Weißt du noch von wem?
Oh, jetzt müsste ich
raten. Ich hatte nur eins. Und ich trug es stolz ab der 7. Klasse.
Also ich weiß, die Dolphins waren es nicht, es hatte jemand anders
gehabt. Das war jemand anders, genau.
Genau. Green Bay war auch jemand anders.
Das war auch jemand anders, genau.
Jetzt. Nee, darf ich das sagen? Nee, Redskins waren es nicht, nee.
Nee, die waren es nicht. Das war auch derjenige, der auch Green Bay mochte.
Jetzt überrascht mich, ich weiß es einfach.
Aber der Typ, der die Dolphins-Dinger getragen hat, der hat auch noch andere Teams gehabt, oder? wenn ich die Farbe sage, dann weißt du es sofort. Vielleicht ist das schon ein Tipp. Die Farbe gibt es nur einmal in der NFL.
Browns?
Nee, es ist lila.
Oh Gott.
Sag jetzt nicht, du weißt
es. Es ist Purple. Es ist Purple, ja.
Mit gelber Schrift.
Es ist nicht lila. Es ist Purple.
Ah, Purple Rain. Naja. Genau. Minnesota.
Ja, die Purple Man Eater, die Vikings.
Ja, genau. Und irgendwann habe ich mir ein anderes Team gesucht, weil ich die Farbe besser finde. Und auch die gibt es, glaube ich, nur so in der Form nur einmal. Und das trage ich jetzt auch gerade, das Team. Siehst du nicht. Grün. Ja, ich verliere wahnsinnig gerne. Ja. Ist egal. Ja. Aber ich liebe diese Stadt. Und das andere Team ist mir zu erfolgreich. gewesen. Gut. Du hast ja gerade schon gesagt, super viel Event, super viel Taktik, super hohe Einschaltquoten, auch super viele Werbeeinnahmen bei diesem Event, dem Super Bowl. Und er findet immer an einem Sonntag statt. Und jetzt bring mal für einen Deutschen, der du ja selber bist, ein bisschen nahe, was es mit dem Super Bowl Sunday auf sich hat.
Also man muss ja mal sich mal vor Augen führen, was für ein Zeitraum sich das befindet. Es ist quasi nach Weihnachten. Es ist das nächste große Ereignis eigentlich nach Weihnachten. Parallel zum Football fängt in diesem Zeitraum keine größere Sportart an. Es fängt dann auch noch auf einen Sonntag an, wo alle, sag ich mal, Zeit haben, wo sie nicht arbeiten sind, die meisten Leute. Und dann natürlich auch zu einer, sag ich mal, fernsehaffinen Zeit. Der Super Bowl wird immer zu einer Uhrzeit ausgetragen, dass möglichst viele Amerikaner das sehen können, dass sie es konsumieren können. Nicht wie beim Fußball beispielsweise, dass es unter Umständen passieren kann, dass man Donnerstag 15 Uhr auf einmal ein Spiel hat. 18 Uhr, wo manche noch arbeiten gehen. Das versuchen die Amerikaner möglichst zu verhindern, dass sie zu Uhrzeiten spielen, wo keiner gucken kann. Football fängt in der Regel am Wochenende statt.
Okay.
Und dementsprechend der Super Bowl auch auf einen Sonntag.
Auch die Spieltage in der Vorrunde sind auch immer am Wochenende, oder?
Samstags, sonntags. Es gab, glaube ich, auch donnerstags, aber auch Montagabends
Spiele. Monday Night Games.
Monday Night Games. Das war dann eine Besonderheit. Hing dann auch davon zusammen, weil es nicht so viele TV-Kanäle damals gab, die Football übertragen haben. Also hat man sich gesagt, okay, dann wollen wir wenigstens noch ein anderes Spiel noch ins Fernsehen bringen. Und Football lebt momentan, NFL lebt jetzt mehr von den Zuschauern, die zu Hause sitzen, also nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch schon davor, die zu Hause sitzen und sich Football zu Hause anschauen. Davon lebt momentan Football. Die Zuschauereinnahmen sind immer noch hoch, aber sind nicht mehr so der Hauptgrund, weil Football wird im Fernsehen gezeigt, die Leute konsumieren das im Fernsehen und die Werbung, die bringt das Geld rein.
Und deswegen kostet auch so 20 Sekunden Werbung in der Halbzeitpause vom Super Bowl 80 Millionen Dollar oder so.
Man muss sich jetzt als Fußballfan das mal vorstellen, das ist im Prinzip wie die Fußball-WM und die findet jährlich statt, auf einen festen Sonntag. Alles auf einen Tag gelegt. Von dem Level von Zuschauern reden wir denn da.
Okay.
Das Finalspiel der WM, jeden ersten Sonntag, Pi mal Daumen, im Februar.
Also so eine Tragweite würdest du schon sagen, wie ein WM-Finale hat das schon.
Zumindest was die Zuschauerzahlen angeht, ja, die letzten Jahre auf jeden Fall schon sehr, sehr lange.
Also nicht nur USA, sondern auch global, ne?
Ja, die kommen schon auf die Milliarde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist schon relativ viel, ne? Also es gibt ja so ein urbanes Märchen, dass in Amerika eine Halbzeit, dass die Wasserversorgung wohl angeblich zusammenbricht, weil die alle aufs Klo rennen.
Kann ich verstehen, ja. Hm. Okay. Okay, also deswegen ist das sozusagen so, sag ich mal, sehr konzentriert an einem Tag im Jahr, dass sozusagen die Sportwelt Amerikas stillsteht. Da gibt es dann wahrscheinlich auch keine anderen Sportarten, die parallel irgendwie ihre Veranstaltungen machen, oder?
Nee, also allein im Football-Bereich ist es ja selbst so, wenn noch in der Schule oder im College Football gespielt wird, parallel zum Profi-Football, haben die halt feste Tage, wo sie spielen. Weil man möchte ja selber Football sehen im nächstgrößeren Level. Also spielt man nicht an den Tag, wo es nächstgrößere Level spielt. Das ist schon schön durchorganisiert. Und ist auch eine Sache, Football ist sehr, 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 sag ich mal, amerikanisch. Es ist eine Teamsportart. Die Amerikaner lieben, etwas im Team zu schaffen. Und dann leider Gottes dann auch mit nicht sehr filigranen Mitteln.
Kennt man irgendwo her.
Ja, ist halt amerikanisch, ist halt ein Land, was es noch gar nicht so lange gibt, noch mit einer Gründerzeit, mit wilden Westen. Wir kennen alle Western, wie sie halt funktionieren. Und das spiegelt sich im Football halt auch wieder.
Hm. Ja, verstehe ich. Ich habe gerade mal geguckt, parallel, die Hockey NHL, die amerikanische Hockeyliga, die hat ihre Spiele zu deutscher Zeit, ein Spiel um 18 Uhr und alle anderen um 21 Uhr. Normalerweise, muss man wissen, sind die Spiele in der NHL auch nachts um 1, 3, 4, je nachdem, in welcher Zeitzone man sich in den USA befindet. Außer an diesem Tag, da sind alle Spiele um 9 deutscher Zeit. So, und entsprechend 6 Stunden zurückgerechnet die Zeit dann in Amerika. Okay, aber warum trotzdem, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum ist der Super Bowl in den USA so ein gesellschaftlich relevantes Thema? Ich meine, es ist ja eigentlich nur ein Spiel. Warum sitzt immer traditionell dann auch der Präsident vorm Fernseher? Warum? Warum nicht beim Baseball oder beim Basketball? Warum?
Da müssen wir uns mal die Sportlandschaft in Amerika mal anschauen. In Deutschland haben wir ja auch Schulsport, aber der ist nicht organisiert auf dem Niveau wie in Amerika. Jede größere Schule hat eine eigene Sporteinrichtung, meistens mit ein oder anderen Schwerpunkten, aber viele größere Schulen haben auch mehrere Sportarten, wo sie auch große Mannschaften haben. Also sprich, du fängst dann schon in der Schule an, in einer Footballmannschaft zu spielen, und zwar in die von deiner Schule. Das geht bis hoch in das Universitätslevel, dass größere Universitäten auch eigene Football-Amateurmannschaften haben. Das heißt, du wirst mit Football groß, du erlebst Football direkt in der Schule, sobald du klein bist. Deine Schule hat ein Footballspiel am Freitagabend. Das ist das Ereignis in deiner Community, beispielsweise auf dem Land, da gibt es nichts großartig. Ich war mal in Arizona, da habe ich ein Football-Highschool-Spiel gesehen und ich war baff, wie viele Menschen da hingepilgert sind. Ja klar, weil die Kids, die eigenen Kinder da Football spielen, das ist ein Familienfest. Und so wirst du im Prinzip in dieses Football-Fieber, sag ich mal, hineingeboren.
Also kann man schon vergleichen mit Fußball bei uns. So, also hier, jedes Kind nur, kann den Ball nehmen und gegen die Wand kicken. Und dann gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich auch in Vereinen organisieren, als Spieler, als Freiwillige, damit sie irgendwie was in ihrer Freizeit zu tun haben. Ja, die alten Männer, die dann die fahren. Ja,
nur, dass der Fußball, sag ich mal, dann außerhalb der Schule stattfindet. Man müsste sich mal vorstellen, Fußball wäre, sag ich mal, in Deutschland ordentliches Sportfach. So muss man sich das Amerika vorstellen. Football ist dann auch als Sportart ein Fach, wo du eine Note kriegen kannst. Eine Beteiligungsnote.
Also da spielen auch Leute
Football, im Schulrahmen statt.
Also da spielen auch Leute Football, die gar nicht Football spielen wollen, weil sie es müssen.
Nein, sie können sich natürlich die Sportart aussuchen.
Ah, okay.
Ja, es gibt Man kann es sich nicht vorstellen, aber es gibt auch ein paar Schulen in Amerika, die relativ wenig Footballspieler haben, weil gerade nicht die Zeit dafür da ist, weil die andere Leute sich gerade auch mehr für Fußball interessieren. Es gibt inzwischen auch Highschools in Amerika, die viel mehr Zulauf inzwischen bei Fußball haben. Aber es ist immer noch, Football ist da immer noch die Nummer eins und es liegt halt in diesen großen Gemengelage, die da passiert. Man hat Cheerleader, man hat dann ja diese, wie du vorhin erwähnt hast, diese Bands, die auflaufen. Jede Schule hat auch so eine Band, die da beim Spieltag aufläuft. Es wird dann schon auf einem Amateurniveau ein sehr großes Happening draus gemacht. Und das ist natürlich dann der Super Bowl, sag ich mal, in der Karriereleiter eines Footballers, so die Creme de la Creme.
Okay. Verstehe. Also deswegen nimmt Football in den USA tatsächlich, weil es auch tatsächlich die ganze Familie einbindet und in der Schule immer schon stattgefunden hat, deswegen nimmt es in den USA so einen hohen Stellenwert ein.
Ja, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal für die US-Amerikaner, weil es ist American Football, es ist ihr Football. Deswegen heißt es auch schon American Football.
Ah, okay. Und deswegen nennen die Amerikaner auch, obwohl sie nennen es auch in Kurzform Football, und Fußball nennen sie Soccer. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt, woher der Name Soccer eigentlich kommt?
Das hat mich schon früher schon in vielen Diskussionen oder Gesprächen begleitet und es gab immer sehr, sehr viele Missverständnisse schon. Deswegen, auch wenn man mit Leuten von außerhalb redet, also außerhalb von Deutschland, das kann schon zu sehr viel lustigen Missverständnissen führen. Soccer habe ich mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt. Ich habe nur festgestellt, dass Football selber, American Football, auch noch viele andere Spitznamen hat. Ja, mein Lieblingsspitzname ist dann immer Gridiron. Man kann teilweise auch nachschauen, Gridiron Football. Gitterrost, man guckt von oben aufs Feld, das Feld beim Football sieht aus wie ein Gitterrost, deswegen heißt es dann auch Gridiron, finde ich persönlich für mich auch viel besser als Name, weil Football finde ich dann als Name, der Ball wird relativ wenig mit dem Fuß bewegt, finde ich das ein bisschen sehr, sehr irreführend, aber hat sich leider eingebürgert seit über 150 Jahren.
Also ich will jetzt abschließend nochmal zum Super Bowl fragen, ist dieses Lebensgefühl, ja, also das ist auch ein bisschen cooler, so ein bisschen da zu sitzen, so ein bisschen zu chillen, mit Leuten zu quatschen und das Spiel ist sozusagen so ein bisschen mehr Beiwerk in gewissen Momenten, wenn man das Spiel schaut und nur sozusagen in den Spitzen so richtig packend, dass man gar nichts anderes mehr sieht als dieses Spiel und das ist halt eben ein bisschen cool, amerikanisch, ja, Coke, Burger, Pommes und Chips und so. Ist das auch etwas, was für dich persönlich sehr attraktiv ist, deswegen? Oder ist erstmal das Spiel für dich interessanter?
Also für mich als Zuschauer, also egal was für ein Footballspiel ich mir anschaue, es gibt halt verschiedene, sag ich mal, Richtungen, aus denen ich mir mal ein Spiel anschaue. Schaue ich mir ein Spiel mal an aus Coaches Sicht, also sprich, wie spielen sie etwas, ist was da für mich dabei, was machen die da eigentlich alles? Das ist so meine Coaches Sicht. Aber was denn an sich eigentlich so auf der kommunikativen Ebene eigentlich ist, wenn du mit mehreren Leuten dir ein Spiel anschaust, du hast viel mehr Gelegenheit, dich mit Leuten auszutauschen durch diese Spielunterbrechungen. Was du jetzt in diesen Unterbrechungen mit den Leuten redest, ist ja im Prinzip, sag ich mal, von der Tagesform oder von den Leuten halt abhängig. Du hast halt sehr viel Gelegenheit, mit den Leuten zu reden und gleichzeitig ein Spiel zu schauen. Ja, es wird schwieriger beispielsweise beim Fußball, sag ich mal, sich dann zur Seite umzudrehen und dann, sag ich mal, mit jemandem zu reden, von Angesicht zu Angesicht, wird dann schon ein bisschen schwieriger. Weil kann ja sein, dass du dann nachher halt was verpasst. Oder beim Tennis beispielsweise. Da kannst du dich während des ganzen Ballwechsels dann einfach mal dir mal kurz in die Schuhe zu binden, ist es schade ums Geld fürs Ticket, ehrlich gesagt, ne?
Okay.
Das ist halt das Kommunikative halt. Das macht es halt für mich besonders halt aus.
Aber nicht so
kaum ein Football.
Aber nicht dieser American Way of Life, so ein bisschen auf deiner Couch zu Hause? Also ich kenne ja deine Wohnung, die ist ja zugepflastert, auch mit so Devotionalien.
Ja, es sind halt persönliche Devotionalien. Natürlich, manche Leute feiern natürlich dieses USA und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele, Football ist auch ein Sportart, da kannst du gerne übertreiben. Das passt auch immer, ne? Amerikaner an sich, die sind ja immer sehr, sehr over the top. Ja, Du warst ja auch schon mal in Amerika, ne? Amerikaner können sehr, sehr, sind sehr extrovertiert. Das ist für uns Deutsche ein bisschen komisch. Aber trotzdem, der deutsche Football-Fan, der zelebriert es dann natürlich, weil es hebt sich natürlich vom normalen Alltag halt ab. Es hebt sich auch vom normalen Fußballbetrieb oder von mir aus auch Handball- oder Volleyballbetrieb ab, weil es komplett was anderes ist. Es ist etwas aus einem anderen Land. Es hat viel mehr, sag ich mal, Glamour. Wenn es um Glamour geht, dann denke ich beispielsweise, wenn du Footballspieler siehst, irgendwo, die irgendwo langlaufen mit ihren Klamotten, das sieht alles viel, viel cooler aus, als wenn jetzt irgendein kleiner Kleckersverein dann halt seine, sag mal, seine Jogginghosen anhat und seinen Jogginganzug. Das sieht meistens, ja, es ist sehr funktionell, aber es hat keinen Style. Ja, es hat nicht so einen Coolness-Faktor. Das zählt für viele Leute leider Gottes dann auch. Finde ich persönlich manchmal ein bisschen schade, weil ich bin der Meinung, mehr sein als scheinen. Aber für den gemeinen Zuschauer ist es halt dann noch wirklich dieses Entertainment dabei.
Okay. Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Punkt, der definitiv erstmal nichts mit Shining und Glamour zu tun hat, sondern wir reden kurz mal etwas über die Black Lives Matter Proteste, die es im Football vor einigen Jahren schon gab. Im letzten Jahr hat es natürlich dann auch in anderen Sportarten zugenommen, weil auch der gesellschaftliche Druck, der auf den USA lastet, immer größer wurde. Aber wie fing das damals in den USA an? Also was ist da genau passiert und was hatte das für unmittelbare Folgen?
Da müssen wir mal ganz kurz, ganz, ganz weit zurückschauen. Vor dem 11. September war ein normales NFL-Footballspiel. Da wurde auch die Hymne mal gespielt. Die Amerikaner sind ja auch wirklich patriotisch im großen Teil, leben das halt natürlich auch. Die haben einen anderen Umgang damit als wir in Deutschland beispielsweise.
Ich kenne das auch. Ich war mal in Illinois auf einer County Fair, also auf so einer landwirtschaftlichen Schau von da werden die Kühe, Schweine und Hühner präsentiert, die neuesten Traktoren und dann gibt es nebenbei aber auch Fressbuden und Rodeo und diesen ganzen Quatsch. Und da gab es dann zum Rodeo auch die amerikanische Nationalhymne und alle standen auf und hielten sich die Hand aufs Herz und das war für mich als Europäer und Deutscher, der sowieso mit Nationalgefühl sowieso nicht viel anfangen kann, mega befremdlich, mega befremdlich.
Ja, und es sind halt die United States, ne? Das heißt ja auch State of the Union Address und so, also Union, also Einheit ist ja bei den Amerikanern ja auch eine Beschwörung, eine Einheit des Landes. Und das wurde dann nach dem 11. September noch stärker bei den Spielen beschworen, dass dann auch Vertreter der Streitkräfte dann da waren als Flaggenträger und all sowas. Das kann man sich hier in Deutschland ja gar nicht vorstellen, dass jemand von der, das ist ein Abordnung von der Bundeswehr zu einem Fußballspiel kommt und dann den Anschluss macht. Also wir können uns das gar nicht, also aus unserer Erfahrung kennen wir das ja gar nicht, ja. Und dann gab es dann halt dann auch diesen Flaggensalut oder die Ehrerkundung der Fahne an sich. So, und dann gab es den Quarterback, den Colin Kaepernick, der dann auch nebenbei dann auch für die Bürgerrechte eintritt und der stand dann nicht beim Flaggenappell. Der hat dann einfach gekniet aus Protest.
Man muss dann sagen, er ist Schwarzer.
Ja, er ist Afroamerikaner in unserem Sprachgebrauch oder wie ich jetzt mal wieder gelernt habe, ein People of Color. Ja, der hat dann aus Protest gegenüber der überbordenden Polizeigewalt in Amerika dann gekniet auf einen Knie als Zeichen des Protestes. Und das wurde dann damals sehr stark politisiert, was ich dann persönlich sehr, sehr, sehr befremdlich fand. Dass sein, sag ich mal, gesellschaftlicher Protest politisiert wurde, indem ihm vorgeworfen wurde, er bringt Politik in den Sport rein. Das fand ich schon persönlich ein bisschen sehr befremdlich, weil ich fand jetzt, Polizeigewalt ist jetzt für mich jetzt nichts irgendwas Politisches, es ist ein gesellschaftliches Problem da drüben. Warum, weshalb es da Polizeigewalt gibt und warum die überbordend ist, ich glaube, das ist ein komplett anderes Thema. Das wurde dann damals dann auch von den Präsidentschaftskandidaten von Donald Trump dann auch sehr, sehr stark in seinen Wahlkampf reingezogen und ging dann auch in sehr unschöne Richtungen. Führte dann halt auch unter anderen dazu, dass dann auch sehr viel Druck auf die Liga ausgeübt worden ist. Und dann erst durch die Zunahme der Black Lives Matter-Bewegung dann auch die Liga dann langsamer eingeknickt ist, was das ganze Thema angeht. Hatte für Colin Kaepernick leider Gottes keine guten Folgen gehabt. Vertrag wurde dann damals von der Mannschaft dann auch nicht verlängert aufgrund des politischen Drucks.
Wo hat er gespielt? Das hat
sich natürlich jetzt alles ein bisschen gedreht. Der hatte bei San Francisco gespielt. Er war für mich, sage ich mal, ein Vorreiter, was gesellschaftliches Bewusstsein von Sportlern angeht. Ich habe oft genug gelesen in irgendwelchen, sag ich mal, halbstarken Kommentaren bei Facebook, ne, halt den Politik aus der Sport heraus. Und ich persönlich finde es einen ziemlichen Affront sag ich mal, Fans oder Sportzuschauern, einen Sportler eine eigene Meinung in Abrede zu stellen. Jeder Sportler ist auch ein Mensch, der hat auch eine Meinung. Und solange diese Meinung, sag ich mal, den Sport nicht schadet, dann kann er auch eine Meinung haben. Und jetzt ganz ehrlich, eine Meinung, die in den Sport schadet, das muss schon eine sehr extreme Meinung sein.
Ja, ganz genau. Was ich jetzt noch auf dem Zettel stehen habe, weil das Thema wollte ich jetzt auch nicht ganz unerwähnt lassen, und das war auch tatsächlich eine Frage, die sich meine Leute dargestellt haben. Was hat sich tatsächlich durch diese Proteste verändert? Also was hat dieses auf die Knie gehen für Folgen gehabt? Hat er das Folgen, die über den Football hinausgingen, oder blieb das ein Thema, was nur im Football quasi stattfindet, dieses auf die Knie gehen?
Also diese ganze Black Lives Matter Bewegung beziehungsweise das auf die Knie gehen hat dann das Problem an sich dann erstmal in die breite Öffentlichkeit ein bisschen mehr gebracht. Natürlich gab es dann diese ein oder andere, leider Gottes, dieses ein oder andere Schulmassaker in Amerika. Das hat es natürlich noch weiter verstärkt. Hätte eigentlich nicht. Ich finde es schlimm, dass sowas passieren muss, also überhaupt, dass es noch weiter verstärkt wird. Aber diese Proteste haben dann Gott sei Dank Folgendes denn gehabt. A, ist es natürlich weiter ins Bewusstsein der Bevölkerung geraten, natürlich auch in Deutschland. Auf dem Football hat sich so weit ausgewirkt, dass einige Teams dann auch die Namen von Gewaltopfern hinten auf dem Helm stehen haben. In Gedenken an. Das hat sich denn bei der Football-Liga jetzt auch mal gedreht, dass sich diesen Protest auf Druck der Spieler, auf Druck des gesellschaftlichen Druckes, die Liga dann auch da mal angepasst hat.
Also die Liga wollte gar nicht diesen Protest in der Liga sehen.
Ja, also, weil das war ja störend für den Ligabetrieb.
Und für also die Kaufkraft wahrscheinlich. Des
Geschäftsbetriebs. Ja, und damals war das politische Klima in Amerika dann, wie wir wissen, sehr, sehr, sehr noch zwiegespaltener, als jetzt eigentlich auch immer noch ist. Aber das Klima hat sich Gott sei Dank, sag ich mal, in meinen Augen gedreht, dass dann auch dieses gesellschaftliche Thema dann auch im Sport angekommen ist. Und der Sport, denn auch, für mich hat der Sport auch eine, habe ich anfangs erwähnt, auch eine inklusive Wirkung. Das heißt, man muss auch die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Und da hat die Profiliga Gott sei Dank dann auch, sag ich mal, die Kehrtwende gemacht und das dann auch entsprechend reingebracht. Natürlich auch auf Druck von Colin Kaepernick und all derer, die sich ihm angeschlossen haben.
Wie stehst du dazu, dass inzwischen auch Bundesligaspieler auf die Knie gehen? Also beim Fußball?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, es soll ihnen doch freistehen, das zu machen. Wenn sie damit etwas ausdrücken wollen, sollen sie es auch ruhig ausdrücken. Und ich bin der Meinung, das muss schon eine sehr extreme Meinung sein, dass man sagen soll, dass man denen sagt, mach es nicht. Und ehrlich gesagt, im Zweifel sollen sie es doch ruhig machen.
Hast du.
Wen ist denn damit geschadet?
Okay.
Das, mir nicht.
Sehe ich ganz genauso, aber die Frage ist halt auch, wann wird es inflationär? Also, wann wird es sagen, wird es inflationär dann, wenn es quasi Mode wird, das zu machen? Also, ich habe das ja auch bei einigen Spielen erlebt, wo dann Spieler das gemacht haben und danach hat man es gar nicht mehr gesehen. War das dann effektiv oder war das nur auf der Wille mitgeritten?
Es gibt wie bei vielen solchen Sachen natürlich dann auch einen gewissen Hype. Also ich habe es im persönlichen Umfeld auch erlebt, da sind dann auch Leute auf eine Black Lives Matter Bewegung gegangen, wo ich gesagt habe, ihr habt damit da überhaupt gar nichts zu tun, ihr macht das ja nur, weil es euch langweilig ist. Also wurde mir auch dann gesagt, das fand ich dann teilweise schon sehr, sehr schlimm. Aber es gibt halt immer wieder Mitläufer und das größte Problem ist eigentlich nur, dass, wie du schon gesagt hast, dass das Argument, der Gegenstand der Diskussion sag ich mal, wird dann ausgelaugt. Es wird totgeritten. Ja, man sollte solche Sachen dann aber auch immer gezielt machen, immer so reinbringen, dass es in den Diskurs reinpackt. Und wer schon mal ein kleines Kind hatte oder selber als kleines Kind war, man wird ja auch irgendwann mal taub. Ne? Und das sollte man gefälligst vermeiden. Sprich, sag etwas, wenn du etwas zu sagen hast und nicht nur, weil du mitreden willst.
Hm. Denkst du, der Super Bowl dieses Jahr, also vor allem auch nach dem Machtwechsel in Amerika und der immer noch vorherrschenden Spaltung in Amerika, hat überhaupt das Potenzial, besteht da überhaupt die Chance, dass tatsächlich, wie du es gerade auch gesagt hast, diese Nation, diese sehr diverse Nation, also komischerweise, die USA sind ja ein sehr diverses Land, da sind ja Leute verschiedenster Herkünfte in einem Land und trotzdem ist das Land so unglaublich standardisiert. Also gehen nur mal in den Supermarkt in L.A. und dann in New York, du siehst überall dieselben Produkte. Denkst du, dass sich so ein Football, also dass sich der Super Bowl dafür eignet, jetzt in dieser Zeit, also nachdem auch Joe Biden die Macht übernommen hat, das Land tatsächlich wieder zu einen auf irgendeine Art und Weise? Oder ist das zu viel verlangt vom Football?
Also ich bin der Meinung, es ist vom Super Bowl definitiv zu viel verlangt. Jetzt allein von der Abfolge mal überlegt, es sind zwei Mannschaften aus einem und demselben Land, die sich da im Prinzip gegenüberstehen, als Ausleser der Besten, daraus eine Einigung zu erzielen, das ist ziemlich viel verlangt davon. Ich glaube, ist auch so nicht machbar. Ich glaube vielmehr, dass der Sport an sich selber momentan dazu beiträgt, die Gesellschaft zumindest wieder auf einen vernünftigen Diskursweg zu bringen, indem man die Namen der Polizeiopfer auf die Helme schreibt beispielsweise, dass das ein Bewusstsein gebracht wird, dass man sie nicht vergisst. Ja, dass da diese, sag ich mal, damalige Verhältnis jetzt wieder Gegenöffentlichkeit geschaffen worden ist, dass es halt in den Diskurs reinkommt, dass sich da etwas bewegt. Ich gehe nicht davon aus, dass es das Land einigen wird. Ich gehe nur davon aus, dass das Land einen Schritt weiter voranbringen wird. Weil diese Union ist ja kein festgelegter Augenbegriff. Es ist ein Augenblick, der irgendwann mal erreicht werden könnte, aber man muss immer. Wie hat mir ein Amerikaner gesagt, ne, wir müssen immer dafür arbeiten, dass wir frei sind, dass wir ein einheitliches Land sind. Es ist kein fester Zustand, es ist ein Ziel, worüber wir immer wieder arbeiten, immer wieder kämpfen müssen. Und da kann Football unter Umständen ein bisschen dazu beitragen, aber das ist komplett dazu verlangen. Uiuiuiui.
Okay. Finde ich auch eine interessante Perspektive, das auch mal so zu sehen und den Amerikanern auch an so einem Abend wie jetzt am Sonntag dabei zuzusehen, wie auf der einen Seite natürlich ein Sport, der von sehr viel Weißen auch konsumiert wird, also anders als beim Basketball, wo wir ja doch sehr viele schwarze Spieler und auch Fans haben, dass sich da auch sehr viele Weiße auf den Tribünen tummeln und dass das eigentlich im ganzen Land quasi Common Sense ist, diese Sportart, und trotzdem sehr, sehr viele schwarze, dunkelhäutige Spieler, People of Color, nenn es wie du willst, quasi dann dafür das Entertainment sorgen und gleichzeitig den Protest ausführen. Das ist sehr ambivalent aus meiner Perspektive.
Ja, sag mal so, Profisport hat ja immer etwas von Brot und Spiele. Das ist im Prinzip Opium fürs Volk. Ja, man kann es so benutzen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass dann auch, sag ich mal, Profisportler dann auch als Menschen Erscheinung trägen und dann auch irgendwie eine Meinung vertreten. Mag sie auch kontrovers sein. Aber es ist dann halt öffentlicher Diskurs und das, finde ich, gehört dann auch dazu.
Lass uns jetzt nochmal auf die Zielgeraden kommen und lass uns noch ein bisschen über Football in Deutschland sprechen. Du hast ja vorhin schon so ein paar Sachen erzählt, dass es hier eine Bundesliga gibt und dass es Teams gibt, dass es also quasi da auch eine Streuung gibt, die unterschiedlich ist. In Ostdeutschland gar nicht so sehr, obwohl es auch dort inzwischen schon Football-Teams gibt. In Westdeutschland ein bisschen mehr, aber alles eigentlich so um die Metropolen herum, wenn ich das jetzt auch so richtig betrachte, mehr oder weniger. Football in Deutschland hat als Nischensportart neben all den anderen Sportarten, auch gerade wegen Ausrüstung und so weiter, doch relativ schwer. Eishockey jetzt auch schwer mit Ausrüstung, aber da gibt es eine ganz andere Tradition in Deutschland. Aber wieso, also fass jetzt mal irgendwie ein bisschen zusammen, warum ist Football in Deutschland nicht so ein wichtiger Sport wie Fußball beispielsweise oder andere, Handball, Eishockey, keine Ahnung, Skifahren ist ja auch eine deutsche Sportart, was gibt es sonst noch so für deutsche Popfahren, gut, das ist sehr viel Nische, aber so als Mannschaftssportart.
Relativ einfach gesagt, Football hat noch nicht so eine lange Tradition. Ich kenne jetzt die ersten Footballspieler der ersten Jahre, die gehen jetzt in Rente. Also auf gut Deutsch, Football im organisierten Level fing dann erstmal so langsam 78, 79 an, den ersten richtigen Ligabetrieb, na jetzt in Form gab es dann glaube ich 1982. Also man merkt dann schon, das sind eigentlich so im Verhältnis zu Fußball verdammt wenig Jahre, wo dann Strukturen wachsen können. Und wir bewegen uns, sag ich mal, im Verhältnis zu Fußball, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, wir sind da auf dem Level, wie deutscher Fußball 1920 war. Und da merkt man ja, da ist ja auch sehr viel passiert im Laufe der Zeit, da ist sehr viel Tradition gewachsen, Strukturen gewachsen, sind wieder zusammengefallen, wurden wieder neu gewachsen. Aber es gibt halt sehr viele Traditionsvereine, die eine 1900 und eine ziemlich kleine Zahl am Ende stehen haben. Das haben wir im Football gar nicht. Aber wir sind trotzdem noch gut im Wachstum. Die Zahl der Aktiven hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen drin, aber ich glaube, ich komme auf 500 Vereine oder sowas in Deutschland insgesamt, die Football anbieten oder Footballteams haben. Ist natürlich ein Vogelschiss im Gegensatz zu Fußball. Ich habe jetzt mal ein unschönes Wort genommen. Wir müssen noch wachsen. Das ist das große Problem. Und es gibt halt etablierte Sportarten, die einfach zu vermitteln sind in Deutschland. Fußball ist in der Schule einfach zu vermitteln, ist einfach den Kindern relativ einfach beizubringen. Da hast du einen Ball, da haben wir ein Tor und schon rennen die Kinder los und spielen Fußball.
Ich erinnere mich ja noch daran, in den 90ern fand ich Football in Deutschland auch schon relativ groß. Ich war mal beim German Bowl in Hamburg. Da hat dann, glaube ich, Düsseldorf gegen Hamburg gespielt. Und im damaligen alten Volksparkstadion waren schon ein paar 10.000 Leute. Also es gibt quasi auch schon, sag ich mal, ein gewisses Interesse an dieser Sportart. Und danach hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen wieder in die Nische versunken. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich nicht mehr mit Leuten wie dir oder auch den anderen so viel zu tun hatte. Aber tatsächlich ist es gar nicht mehr so doll auf dem Schirm. Ist nur mein Eindruck. Oder täusche ich mich?
Also in der Tat, Mitte der 90er hatten wir einen relativ großen Football-Boom gehabt in Deutschland. Ab Mitte der 90er sind dann auch viele Vereine, es hat sich zusammengeschrumpft, die Szene, und jetzt hat sich entsprechend jetzt wieder ein größerer Bestand an Footballvereinen inzwischen wieder gebildet. Es ist immer eine kleine Auf- und Abbewegung. Wir sind jetzt wieder meines Erachtens wieder auf einem größeren Zenit als in den 90ern. Football an sich kriegt jetzt relativ viel Werbung, sag ich mal, umsonst in Anführungsstrichen durch ProSieben, durch die, sag ich mal, ehemaligen Footballspieler, die inzwischen sich auch medienwirksam bei ProSieben dann auch Football, sag ich mal, feilbieten, durch ihre, sag ich mal, relativ lockere Art und Weise, was man als, was man von Fußballmoderatoren teilweise gar nicht kennt. Die haben es dann auch schon verstanden, Football an sich als Entertainment zu moderieren, also nicht nüchtern das entsprechend zu kommentieren, wie es in den 90ern war. Davon profitieren wir gerade momentan. Aber generell Amateurfootball, wir spielen in Deutschland immer nur amateurhaft. Die erste deutsche Bundesliga hat im Herrenbereich, glaube ich, im Schnitt so ungefähr 2.000 bis 3.000 Zuschauer pro Spiel gehabt. Das ist jetzt für einen deutschen Fußballverein, erste Bundesliga, glaube ich, wäre das ein Grund für einen Insolvenzantrag.
Da bringst du mich ja gerade auch auf eine Idee. Ich meine, ich kenne ja die Typen, die da auch bei Randsport sitzen und dann Football kommentieren, auch in den Pausen, wo in Amerika die Werbung läuft, wo ja die Zeit irgendwie überbrückt werden muss. Das ist schon sehr locker. Also kannst du dir vorstellen, dass man, sag ich mal, Leute, die eben nicht aus dem Journalismus so direkt kommen, im Fußball, dass man mehr sowas auch im Fußball platzieren sollte, weil tatsächlich sind die immer wieder gleichen Traditionen auch wie Sportberichterstattung im Fußball läuft, ja sehr redundant, ne? Da geht es ja sehr ernst zu, dann wird auch immer sehr viel geschimpft, es wird wenig gelacht und sehr bierernst. Und beim Football, ja, gebe ich dir recht, ist es auch sehr locker und mal eine andere Art und Weise ein bisschen unterhaltsamer als beim Fußball, den ganzen Sport zu präsentieren. Also finde ich auch schon, dass es sehr davon lebt. Glaubst du, Fußball muss sich da ein bisschen was abschauen?
Also ich denke mal, Fußball könnte sich davon mal was abschauen. Mehr mal ehemalige Spieler oder Trainer, die, sag ich mal, ein gewisses Charisma haben, eine gewissere Lockerheit haben, auch als Moderatoren zu beschäftigen. Das ist nämlich eigentlich ein typisch amerikanisches Modell, wenn man sich die amerikanischen Moderatoren anschaut. Es sind für deutsche Verhältnisse wenig sogenannte Sportjournalisten dabei, sondern es sind ehemalige Aktive, die auch ein sehr tiefes Verständnis von dem Sport haben, sehr viel Hintergrundwissen haben und entsprechend viele Connections haben. In Deutschland habe ich es mal erlebt, es gibt halt viele Sportjournalisten, die schreiben dann mal beispielsweise einen Artikel über Football und du merkst direkt, er hat eine Fußballbrille komplett auf. Hm. Er hat kein Verständnis von dem Sport, er hat nur irgendwie ein, zwei Artikel mal gelesen und schreibt dann mal irgendwas dahin. Oder dann, sag ich mal, als jemand, der den Sport kennt, sich fragt, was hat der da geschrieben? Was für einen Sport hat er sich da angeschaut? Ich weiß es nicht. Und wenn man da beispielsweise jetzt einen ehemaligen Fußballprofi hinpackt, wie beispielsweise von Union, ja, der ein bisschen lockerer drauf ist, es könnte auch unter Umständen mehr Leuten Spaß machen, zuzuschauen. Ich habe eher das Gefühl, ich erinnere mich dann an eine Moderatorin, die da mal den Namen von Schalke ein bisschen blöd ausgesprochen hat, ne? Was das für ein Skandal war.
Hm. Ja,
das passiert beim Football, glaube ich, ja, das kann beim Football auch mal passieren, aber da regen die Leute sich halt nicht so doll auf. Ne? Da wird dann, macht man sich einen Spaß drüber und das war's.
Hm. Naja, hier wird immer, beim Fußball wird immer gleich gesagt, ja, raus, weg vom Mikrofon, ja, weg, raus. Aber okay. Beim Football gibt es ja auch ein paar deutsche Spieler, die scheinbar irgendwie ein bisschen besser sind als die anderen. Gibt es welche, die es nach Amerika geschafft haben? Oder gibt es sogar deutsche Stars in der NFL?
So richtig deutsche Stars im Sinne der amerikanischen Profis gibt es noch nicht. Also und da reden wir dann von Kalibern, die wirklich viele, die fast das meiste Geld nur mit Werbeverträgen verdienen. Man muss sich vorstellen, so ein richtiger amerikanischer Profi, der geht auf der Straße und muss nur eine dicke Sonnenbrille anziehen, damit der einigermaßen unerkannt über die Straße gehen kann, falls er überhaupt noch zu Fuß geht. Es gibt inzwischen viele deutsche Spieler, die es rüber geschafft haben. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Football sich in Deutschland weiterentwickelt hat, was die Ausbildung an sich angeht. Anfang der 90er oder den 80er Jahren lebte Football im Prinzip davon, dass Amerikaner hier in Deutschland stationiert waren, den Deutschen mal kurz mal erklärt haben, wie grundsätzlich Football funktioniert. Diese Leute waren dann irgendwann mal auf Football-Trainer und dann kann man sich mal vorstellen, dass das Ausbildungsniveau damals noch nicht so großartig war. Inzwischen durch Internet, durch mehr Connections, durch mehr Netzwerke hat man jetzt auch eine bessere Ausbildung in Deutschland an Trainern und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Qualität der Spieler, die man ausbildet. Natürlich hat der ein oder andere deutsche Spieler, der das rüber geschafft hat, natürlich dann auch Tür und Angel geöffnet. Es gab einen ehemaligen Düsseldorf Panther-Spieler, der in New England gespielt hat. Der hat natürlich dann auch Tor und Angel aufgemacht und da haben die Leute gesehen in Amerika, es gibt auch noch in Deutschland Talente. Natürlich nicht so viele, aber es gibt sie. Und die Amerikaner sind immer froh, wenn sie irgendwo Talente finden.
Und wie heißen diese Talente? Also nennen wir jetzt so ein paar, zwei, drei Namen, wo man sagt, also jeder deutsche Football-Fan kennt die.
Also, der bisher, sag ich mal, was Super Bowl-Teilnahmen angeht, erfolgreichste war der Sebastian Vollmer, der in New England gespielt hat. Und jetzt für die Leute, die, sag ich mal, jetzt nicht so football-affin sind, wenn sie jetzt mal Pro7 anmachen und da neben dem Patrick Gesume dann einen sehr breit gebauten, kurz behaarten, breiten Menschen sehen, deshalb Björn Werner, der hat auch drüben Football gespielt und ist jetzt Moderator. Und der hat auch, sag ich mal, gut gespielt. Ja. Deutsche Verhältnisse.
Habe ich jetzt gerade richtig rausgehört, dieser Sebastian Vollmer hat auch den Super Bowl gewonnen?
Ja, der also, war ein Offensliner und hat Tom Brady beschützt.
Okay,
also man könnte sagen, ne, ohne einen Deutschen hätte Tom Brady nicht so viele Super Bowl-Ringe gewonnen.
Deutschland ist immer dabei, immer vorne dabei. Das wollte ich jetzt gar nicht so betonen. Okay, also es gibt deutsche Football-Spieler von einem gewissen Rang, also nicht Superstar, so wie Leon Dreiseitel beim Eishockey oder Dirk Nowitzki beim Basketball, aber schon Spieler, die da überhaupt erstmal da mitmachen dürfen oder können.
Genau, man muss sich das mal vorstellen, die Amerikaner, die Profis haben sogenannte Scouts, also im Prinzip sind Talentsichter. Und die halten wirklich die Augen überall möglichst auf. Die kennen ja auch wiederum, die fliegen jetzt nicht überall hin und gucken sich jedes Spiel an. Bei Gott, nein. Die haben halt ein Netzwerk an Leuten, die denen Informationen zutragen, Videos etc. pp. Und dann kriegen die ja zugetragen, gucken wir dir den an, der könnte was sein. Und da suchen sich halt die Leute inzwischen zusammen. Und das ist bei denen im Prinzip ein richtiger Berufszweig geworden. Und in Europa gibt es inzwischen auch richtige Trainingslager, die gezielt junge Sportler darauf ausbilden, in diesen Sichtbereich von diesen amerikanischen Talentsichtern zu kommen.
Also da passiert eine ganze Menge in Deutschland. Wo denkst du, ist das deutsche Football in, sagen wir mal, 20 Jahren? Was ist so deine
Prognose? Ich bin sehr pessimistisch. Ich gehe mal davon aus, dass in 20 Jahren, ich sehe es ja im deutschen Eishockey, dass wir dann da so langsam in so eine professionelle Schiene reinrutschen. Wir sind momentan auf dem Weg, den Amateurfootball ein bisschen zu professionalisieren. Natürlich, wie es dann halt so ist, bei vielen Vereinen reden die ganz grob mit großen Worten und sagen, wir sind jetzt professionell aufgestellt und so weiter und so fort, aber wir sind noch bei Weitem davon entfernt, ein Level zu erreichen, wo wir professionellen Sportbetrieb haben. Und für mich fängt Profisport da an, da wo der Sportler von seinem Sport leben kann. Und zwar in einem Maße, dass er sagen kann, ich brauche jetzt keinen Beruf, ich kann mir ein Kost und Logis leisten, ich kann mir meinen Lebensunterhalt leisten und kann mir noch was auf die hohe Kante legen für die Zeit, wo ich nicht mehr Sportler sein kann. Sprich Berufssportler. Und da, wie vorhin schon erwähnt, so eine Footballmannschaft auf 50 Spielern besteht, plus Reserve eventuell noch, da merkt man, was für Zahlen eventuell auf so eine Mannschaft drauf zukommen. Und da denke ich mal, in 20 Jahren könnten wir semi-professionell sein, dass ein größerer Anteil der Mannschaft dann schon, sag ich mal, für ein Gehalt spielt.
Du sagst die ganze Zeit, dauert noch. Du sagst die ganze Zeit, wir. Hast du eigentlich gerade irgendein Amt inne im Football?
Ich bin nur Trainer, aber Football ist eine Community, ne?
Okay, und, alles klar.
Man redet ja mit allen.
Also Verband, da bist du noch weit von entfernt. Okay, gut. Dann für ich habe jetzt noch zwei Fragen. Die vorletzte Frage ist erstmal, wenn sich jemand mit Football ein bisschen näher beschäftigen will, was kannst du für Literatur empfehlen? Bücher, Zeitschriften oder was kannst du für Podcasts empfehlen? Also hörst du Podcasts und wenn ja, welche sind gut für Leute, die mehr über diese Sportart erfahren wollen?
Also grundsätzlich, wenn man sich einen schnellen Überblick über Football vermitteln will, natürlich gibt es bei YouTube, muss man einfach nur eingeben, was Football, es sind 1000 Leute, die einem was erklären. Wenn man es nachlesen will, ganz ehrlich, Wikipedia anmachen. Wikipedia, da haben sich viele Leute hingesetzt und versucht, es in kurzen Worten zu fassen, wie Football funktioniert. Finde ich mal eine super Quelle.
Und so Alltagsinformationen, also Teams, Ligen?
Alltagsinformationen, ja, ist ein schöner Übergang. Ich habe jetzt mit einem befreundeten Footballtrainer jetzt auch angefangen, einen Football-Podcast, Audio-Podcast aufzusetzen, die Coach Potatoes. Da wollen wir dann nicht über die NFL reden, weil da gibt es genug Podcasts bei YouTube und bei Apple und bei Spotify und so weiter und so fort. Da reden wir im Prinzip über Football in Deutschland an sich und die ganzen Begebenheiten, die es dann da so gibt.
Okay, also das ist der einzige Podcast, den man in Deutschland hören kann.
Ja, aus meiner Sicht schon.
Okay, aber was gibt es noch so? Also, wenn man noch ein bisschen tiefer einsteigen will,
sich also über die NFL. Über die NFL, da gibt es inzwischen auch eigene NFL-Seiten. Da muss man einfach nur NFL Deutsch bei Google eingeben. Da kommt man inzwischen auf eine eigene NFL-Seite, die auf Deutsch gehalten wird, weil die NFL auch inzwischen Deutschland als Fanmarkt erkannt hat. Da gibt es dann auch schöne Videos, wie NFL-Football an sich funktioniert. Auch sehr kurz gehalten, Gott sei Dank. Dass dann der geneigte Fan sich dann mal anschauen kann, wie funktioniert eigentlich Football in der NFL und dann direkt konsumieren darf.
Und welche Podcasts empfiehlst du? Außer deinen eigenen?
Deinen natürlich. Mhm. Aber nicht für Football.
Ja, genau.
Hast du keine Ahnung von, wie ich gemerkt habe.
Also du willst nicht so richtig aus der Sprache rauskommen. Ich habe gehört, Delay of Game wäre wohl ein ganz guter Podcast.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir mit Football so dermaßen viel beschäftigt, dass ich Football-Podcasts teilweise gar nicht konsumieren kann.
Ah.
Das ist ja das Große.
Die Zeit. Und welche
Zeit? Das ist das Zeitfaktor.
Was für eine Zeitung gibt es so in Deutschland? In Deutschland gibt es ja für das Eishockey das Eishockey-Magazin. Fußball ist der Kicker. Was beim Football?
Es gab als Printmedium früher immer den sogenannten Huddle. Das Huddle ist im Prinzip so ein Gattungsbegriff, wenn die Spieler zusammenkommen und Spielzüge bereden beispielsweise. Den gibt es inzwischen fast nur noch als Online-Ausgabe. Die Seite nennt sich dann footballaktuell.de. Und da gibt es dann auf Deutsch News aus der NFL, aus Canadian Football, aus deutschen Football, europäischen Football, alles aus einer Hand. Es gibt dann noch Touchdown 24, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist dann meistens dann auch bei Facebook schön zu sehen und gut aufbereitet, meines Erachtens.
Okay, so und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Am Sonntag spielen in Tampa die Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs. Also die Chiefs sind der Titelverteidiger und die Buccaneers sind das Team von Tom Brady, den angeblich greatest of all time, GOAT, der beste Quarterback aller Zeiten, bla bla bla. Übrigens auch glühender Trump-Fan mal gewesen, deswegen auch sehr hassenswert. Aber was glaubst du, wie geht dieses Spiel aus?
Nur sportlich betrachtet, natürlich haben die Kansas City Chiefs den jüngsten, erfolgreichsten Quarterback aller Zeiten, während die andere Mannschaft aus Tampa Bay den ältesten, erfolgreichsten Quarterback generell überhaupt haben. Ob er der größte aller Zeiten ist, ja, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Er ist auf jeden Fall der erfolgreichste aller Zeiten. Er hat die meisten Super Bowls gewonnen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass am Ende doch Erfahrung gewinnen wird vor Talent. Weil ich habe mir ein paar Spiele von ihm angeschaut und muss sagen, ja, manche mögen ihn nicht. Für manche ist er der personifizierte Bayern München in Person, in Football. Aber er hat halt Auge und Erfahrung und er ist jetzt auch schon weit über 40 und das ist im Football schon verdammt scheiße alt, aber er hat richtig viel Erfahrung und viel Huspe, muss ich sagen.
Also, Tampa.
Ja, werden manche wahrscheinlich schlimm finden, aber im Zweifel gewinnt Talent.
Gut, dass wir an der Stelle jetzt am Ende dieser Episode angekommen sind. okay, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Tampa gewinnt. Football ist ein amerikanisches Ding und man müsste am besten diesen Podcast nochmal hören, um das Ganze nochmal zu verstehen. Und in Deutschland wird es auch irgendwann mal semi-professionell in etwa 20 Jahren. Gut zusammengefasst?
Ja, unterschreibe ich jetzt.
Okay, perfekt. Und demnächst, oder gibt es den Podcast schon? Coach Potatoes? Die Coach?
Die Coach Potatoes, wir mussten uns abgrenzen von anderen Coach Potatoes. Mhm. Wir sind guter Dinge, dass wir den jetzt quasi fast zeitgleich mit dem Super Bowl rausbringen können.
Oho, also dann sag mir mal Bescheid, dann werden wir das auch auf den sozialen Medien, die ihr dann ja wahrscheinlich auch bespielen werdet, dann auch bewerben, die erste Episode. Schön, freut mich.
Sag bitte bewerben, ich mag Influenzen überhaupt nicht.
Ich kenne nur Influencer, hat gerade ein Freund von mir, sehr unangenehm.
Ja.
Gut, dann danke ich dir, lieber Carsten, dass du dir die 2, 4, 5, 6 Stunden Zeit genommen hast. Ja, wir haben das jetzt hier im 8. Take aufgenommen. Nein, haben wir nicht. mir bleibt nur zu sagen, bleib gesund. Und ja. Hoffentlich auch bald, wenn wir dann so zwischen dem Podcast die Episoden machen.
Kann man zwischen Podcasts machen?
Naja, weißt du, so geteilte Episoden, wo eigentlich die Soundspur überall dieselbe ist, plus die Melodie am Anfang eine andere. Keine Ahnung. Oh, ob ich irgendwas beizutragen habe, wage ich mal zu bezweifeln. Gut. Ja, bleib gesund.
Bleib gesünder, ne?
Oh, ich gebe mir Mühe. Und ja, an euch, meine lieben Hasen und Häsinnen, folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Und wenn ihr diese Folge bei Apple Podcast hört, bewertet uns mit 5 schönen Sternen, vielleicht noch einen netten Text, einen wohlgemeinten. Und ja, ich wünsche euch am Sonntag viel, viel Spaß beim Super Bowl. Ich habe am nächsten Tag frei, ich kann auspennen und freue mich auch schon auf Bier und Burger. Was isst du eigentlich und was trinkst du?
Ich muss ehrlich gestehen, wir haben uns einen neuen Kontaktgrill gekauft und den wollen wir richtig ausgiebig nutzen.
Eieiei. Im schönen Düsseldorf wird der Kontaktgrill eingeweiht. Das ist geil. Schön. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Tschüss Carsten und tschüss liebe Leute.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sport. Der Sportpodcast.